Würfel bereit? Karten gemischt? Dann willkommen bei Brettgespräche, dem Brettspiel-Podcast mit Basti und Phil. Einen wunderschönen guten Tag. Servus, grüßt euch. Hier sind wir wieder.
Hallo, hallo, hallo. Ja, komm.
Ja, ich weiß, du hast es gebrandet. Heute haben wir eine ganz, ganz spezielle Sendung. Wir haben uns ein schönes Thema ausgedacht und uns auch wieder Expertise zu Rate gezogen und auch zu uns eingeladen. Und
oder
zwar,
bin ich hier falsch? Ich muss wieder los.
Also dann, tschüss, Basti. Nein. Nein, wir haben die lieben Kollegen von Brett und Pet am Start, den Christian und den Markus.
Moin.
Hello.
Der Markus ist ja jetzt auch nicht nur mehr Brett und Pet, ne?
Ja, richtig. Ich bin zur BGT gejoint. Ja, ich hatte einfach ein bisschen Lust gehabt, noch Podcasts zu machen. Ich habe noch Kapazität. Mit Dennis und Dirk und Olli hänge ich ja sowieso auch häufiger ab und mein netter CEO hat mir das okay gegeben und ja.
Ja, soll er sich austoben am Mikrofon.
Wenigstens säuft er nicht mehr.
Aber gut.
Ein Einsteigen dabei sei. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Höher, höher.
Sehr schön. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt für uns heute. Wir haben ein besonderes Thema, wie bereits angekündigt. Und zwar haben wir uns überlegt, es gibt ja die BGG Top 100, also die Top 100 der besten Spiele. Zumindest mal wird das ja so gehandelt. Ich weiß, dass es der ein oder andere nicht so sieht, aber darüber können wir auch später sprechen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen eine persönliche Top 10 daraus. Also jeder hatte dann quasi den Auftrag von uns Vieren, sich da aus diesen 100 eine Top 10 zu bauen. Und die möchten wir euch heute präsentieren. Ich bin mal sehr gespannt, wie viel Überschneidung wir haben. Ich weiß ja, dass
darf ich kurz reingrätschen? Na, natürlich. Vorher würde ich ja mal gerne wissen, wie viele Spiele habt ihr denn von den Top 100 gespielt?
Boah, das ist jetzt, also das kann ich dir so genau nicht sagen, aber richtig viele. Also, nee, ich glaube 5, 6 oder so nicht. Also fast alle, würde ich sagen.
Ja, ich habe nur 62 gespielt.
Ja, ich liege bei 70. Also ich habe sie mal, ich weiß zwar nicht, ob es jetzt die aktuelle Liste ist, aber ich habe mal vor 2 Monaten durchgeschaut, was ich alles gespielt habe und da war ich bei 70, glaube ich.
81, ich habe gestern nochmal nachgeschaut.
Oh. Ich habe es leider nicht gezählt. Ich weiß nur, dass ich nur Spiele bewerte, die ich auch gespielt habe. Und die Top 100, da sind überall Zahlen. Es ist sehr bunt. Und also müssten das sehr viele sein.
Aber Christian, wenn es mindestens 10 sind, ist das schon mal gut.
Ja. Ja, das kommen wir vielleicht dann später noch zu, wie du gesagt hast, wie viele denn, selbst wenn man alle gespielt hat, heißt das ja lange nicht, dass man sie in eine eigentlich eigene Top 10 packen würde.
Das ist richtig. Also ich habe jetzt in Vorbereitung, ne, hatten wir uns ja gesagt, wir machen eine persönliche Top 10 draus, festgestellt, dass viele der Spiele, die ich wirklich ganz toll sind, gar nicht in der 100er Liste drin ist oder nicht mehr. Ne, ist ja immer doch sehr viel Bewegung. Auch wieder festgestellt, dass manche einfach auch doppelt drin sind. Ne, Agricola, glaube ich, 2-mal drin. Einmal Revised und einmal in der 2009 Fassung, glaube ich. Ja. Da kann man schon durchaus drüber nachdenken, muss das jetzt beides da drin stehen oder nicht. Des Weiteren ist das halt auch wieder etwas, also ein bisschen Disclaimer-mäßig, es ist eine Top 100 von BGG, sprich, da können ganz viele Leute dann auch voten dafür. Das ist jetzt Community-mäßig die Top 100 vielleicht, aber eine weltweite Community, die vielleicht auch ein bisschen amerikanisch geprägt ist, weil man dann doch den ein oder anderen Ami-Trash-Titel oder, ja, Ami-Trash, nicht despektierlich gemeint, ne? Den ein oder anderen Titel, der wahrscheinlich weniger in Europa interessant wäre, aber dann halt in Amerika richtig gut passt. Seht ihr das anders oder?
Also ich habe ja als Einstieg bei der BGT meine 17+4 Folge gemacht, ne? Mhm. Und da bin ich ja so vorgegangen, ich habe eigentlich meine Statistik, die ich tracke, genommen und habe mir tatsächlich mit Kugelschreiber rausgeschrieben, welches sind meine Lieblingsspiele? Und bin dann auf 85 Lieblingsspiele gekommen. und musste die dann in 17.4 runterdampfen und bin dann jetzt halt zur Vorbereitung auf diese Folge nochmal die BGG-Liste durchgegangen und war dann tatsächlich wirklich überrascht, wie wenig von meinen persönlichen Lieblingsspielen im Verhältnis in der Top 100 auftauchen. Klar sind viele da drin, aber im Verhältnis zu meinen 85 waren es dann in der Top 100 von BGG doch relativ wenige. Mhm.
Wir können ja immer dazu sagen, ob es auch so in unserer Top 10 wäre.
Was ich nur sagen kann, das habe ich nämlich gezählt, als ich fertig war mit den Top 100. Ich bin die einmal durchgegangen und habe dann natürlich so vorselektiert und mir die Titel rausgeschrieben, wo ich aus dem Bauch gedacht habe, okay, die könnten vielleicht in die Top 10 passen. Und ich bin am Ende auf 16 Titel gekommen von 100. Und das ist sozusagen schon großzügig mit dem Bauch gemessen.
So ähnlich ging es mir aber tatsächlich auch. Also erstmal zusammengeschrieben, welche Spiele finde ich wirklich toll und da kann es mich nachts wecken. Und die dann aber auch in der Reihenfolge zu setzen, war auch nicht ganz anspruchslos.
Ich habe ja mal bei uns auf dem Blog diese BGG-Liste der Diskrepanz gemacht. Also wo ich wirklich auch rausgearbeitet habe, wie habe ich das Spiel bewertet und wo liegt es tatsächlich im BGG-Rating? Ne?
Eine Mega-Top-Liste.
Ja, ich fand die wirklich auch cool.
Ja, meine ich ernst.
Weil die Spaß gemacht hat, auch rauszufinden. Und wenn man dann einfach mal guckt, dass das richtig gute Spiele dann irgendwo ganz weit hinten sind und sich auch den Statistikverlauf von BGG anschaut, ne, dass die dann irgendwann so einen Peak haben oder einen Anstieg haben und dann irgendwo verharren. Also da ist fast keine Bewegung mehr bei diesen Spielen dann drin.
Verlinken wir auch mal. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es lesen. Und du weißt, Markus, wenn du mir was zu lesen empfiehlst, mache ich das.
Ja, da, by the way, hast du schon, das hat Christian mir nämlich empfohlen, die Neuauflage von Batman gelesen.
Nein, aber ich bin auch kein so großer Batman-Fan, Gott sei Dank.
Ich eigentlich auch nicht, aber die komm neuen schon, hör auf.
Absolute Batman. Ist mega cool.
Ist mega cool. Ist ja wirklich ultra cool. Der Wahnsinn.
Ich lese nur Solo-Leveling im Moment. Das ist ein Anime.
Also Comic, Batman, ich gucke gerade auf Amazon.
Du sollst jetzt nicht shoppen. Du bist ja der Moderator, also hau raus.
Ja, ich glaube, jetzt mal trotzdem anschauen. Okay, vielen Dank für nichts. Dann lass uns doch reinstarten, oder?
Ja, würde ich sagen.
Ich würde vorschlagen, wir fangen natürlich, damit es spannend bleibt, mit der 10. Position an. Und würde, ja, den Vortritt natürlich unseren Gästen lassen. Und Christian, magst du vielleicht anfangen?
Ja, ich fange gerne an. Also auf meinem 10. Platz ist Through the Ages. Ist ja eigentlich ein Klassiker der Zivilisationsspiele. Habe ich auch relativ lange schon. Gibt es ja auch in der zweiten Auflage oder in diesem Remake. Ich glaube, der erste Teil ist in den Top 200 mittlerweile nur noch, in Anführungszeichen. War ja früher auch sehr, sehr weit hochgerankt. Ich finde es nach wie vor beeindruckend, obwohl das Spiel ja so alt ist und eigentlich nur über Karten läuft, wie hervorragend dieses Spiel, diese Entwicklung von, weiß ich nicht, Steinzeitalter oder was das auch immer ist, bis jetzt in die Moderne irgendwie zelebriert. Man gemeinsam sich durch die Epochen spielt, hohe Interaktion, man spielt ja zusammen diesen Ereignisstapel durch. Und ja, der Nachteil ist halt, 6 Stunden hat das bei uns meistens gedauert. Also das ist einfach ein sehr, sehr heftige Spielzeit, gerade auch, weil das Spiel halt auch ein weiterer Kritikpunkt, da haben wir auch nur Platz 10. Was war das für ein Sound?
Es war ein Traktor, der bei mir hier hinter meinem Fenster wahrscheinlich zum Heumachen gefahren ist.
Ah, okay.
Mittendrin statt nur dabei.
Ja. Hast du etwa im Sommer die Fenster offen?
Ja, bei uns ist es bei manchen auch verbrannt. Ne? Da sitzt du da 6 Stunden am Tisch, ich weiß noch eine Partie, und dann war der irgendwie, keine Ahnung, hat er auf Krieg gespielt, war nicht für die Ereignisse interessant, hat er nicht auf Krieg gespielt, haben ihn alle aufs Maul gegeben. Der saß da 6 Stunden und hat eigentlich nur verloren. Und dann guckst du halt auf den Tisch und siehst eigentlich nur Karten. Also ich liebe Zivilisationsspiele jeglicher Art, und eigentlich habe ich immer Bock auf so eine Map. Ne? Also wo ich sehe, geil, mein Reich breitet sich aus und da baut sich irgendwas hoch oder wie auch immer. Und da ist das Spiel natürlich ja fürs Auge halt gar nichts. Aber spielerisch nach wie vor einfach in dem, was es macht, richtig, richtig gut. Aber wegen der Spielzeit kriege ich selten auf den Tisch. Ist auch ein bisschen so ein Klassiker. Darum habe ich es auch in die Liste getan, weil ich das früher wesentlich mehr gespielt habe als heute.
Ich hatte es auf der Longlist. Ich habe es aber auf genau deswegen, weil es nicht auf den Tisch kommt.
Da kann man die App halt empfehlen, wenn man mal reinschnuppern möchte.
Ja.
Da kann man eine ganze Partie, gerade wenn man das Spiel kann, glaube ich, in 20, 30 Minuten abfrühstücken. Habe ich öfter mal im Sommerurlaub gemacht. Ist schon cool.
Da stellt man erstmal fest, wie viel Arbeit das Spiel quasi neben dem Spiel macht. Ne? Also dieses Ganze am runden Anfang, und wer kriegt jetzt hier diese Tokens etc.
Ja.
Das ist schon nicht ganz trivial, je nachdem, mit wie vielen Leuten du das spielst.
Ja, auf jeden Fall. Aber hat einfach auch coole Mechaniken, ne? Auch dass die Spielenden selbst bestimmen, was am Ende Punkte bringt durch diesen Ereignisstapel. Also man kreiert ja in dem Spiel selber sehr, sehr viel. Und das bieten ja heute zwar auch ein paar andere Spiele, aber ich würde sagen, das ist immer noch relativ besonders.
Definitiv.
Ja, ich habe es auch hier hinter mir stehen. Schön. Hab's aber selber hier zu Hause noch nie auf den Tisch bekommen, muss ich sagen. Ich hab's damals versucht, mit meiner Frau zu spielen. Du kannst das ja lernen beim, ne, die Regel erklärt das ja, du kannst es ja auch währenddessen aufbauen und spielen.
Ja.
Und während wir das gemacht haben, ist meine Frau eingeschlafen. Es war zu anstrengend. Und ja.
Traurig.
Seitdem haben wir es dann nicht mehr aus. Und ich wollte schon so oft ausziehen lassen, es tut in der Seele weh, weil ich spiele es halt gerne, aber meistens dann auch eher digital als jetzt auf dem Tisch. Ja. Oder woanders. Keine Ahnung. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, mein Spiel auf den Tisch zu bringen. Keine Ahnung.
Also bei uns in der Gruppe spielen wir es eigentlich relativ häufig, und ich habe gerade mal geschaut, die letzten 2 Partien mit 3 Leuten haben jeweils 3:30 gedauert. Also relativ zügig eigentlich.
Ihr seid aber auch eine unmenschliche Gruppe. Also da ziehe ich auch immer den Hut vor, wirklich. Also das ist Power, wenn man das hat und wenn man das kann. Aber das ist, glaube ich, auch sehr besonders.
Sehr schön. Schöner Pick. Dann bin ich mal auf deine Nummer 10 gespannt, Markus.
Eigentlich ähnliches Setting wie Christian. Ein Klassiker, der auch aufgrund von der Spielzeit seltener auf den Tisch kommt, der eine ähnlich katastrophale Anleitung hat wie Through the Ages, finde ich. Ich habe als Pick 10 Mage Knight draufgepackt.
Ja. Kann ich aber absolut unterschreiben. Ähnlich schrecklich.
Ich finde das Spiel einfach mega, weil Mage Knight kann meines Erachtens Dinge, die andere Spiele nicht können. Es hat für mich so einen sehr, sehr coolen 4X-Charakter. Also man erkundet das Land. Aber in Mage Knight habe ich halt auch schon erlebt, dass ich wieder zurückgehe. Und das gibt es nicht oft in Spielen. Ja, dass ich mich bewege über die Karte. Ich gehe nochmal zurück, um irgendwas zu machen. Und ich finde das einfach ein richtig, richtig gutes Spiel. Und ich freue mich jetzt tatsächlich, weil ja Erweiterungen für Mage Knight angekündigt sind.
Oh. Das habe ich gar nicht gehört.
Ja.
Krass.
Zwei Stück sollen jetzt demnächst irgendwann kommen.
Ich hatte Mage Knight damals verkauft, weil es gibt eine Mage Knight-Variante, die ich besser fand.
Und die wäre?
Jetzt gibt's.
Die Star Trek-Variante.
Ja, okay. Die habe ich leider nie gespielt. Ich bin ja mega Star Trek-Fan, aber die gibt's ja nur auf Englisch, und das wäre bei mir in der Spielgruppe schwierig. Mage Knight früher auch sehr, sehr viel gespielt. Meiner Frau ging es leider auch immer zu lang. Aber ich stimme Markus ansonsten echt zu. Es ist schon ein richtig cooles Spiel. Ich konnte mich da so thematisch mal reinfinden. Ich fand es damals total cool, dass du sogar irgendwie ein Kloster, irgendwie, glaube ich, brandschatzen kannst. Du kannst in Dungeons gehen, du hast Türme, du hast Städte. Das war für mich damals echt total, ja, Augenöffner oder wie auch immer. Also ich saß da am Tisch, als ich das erste Mal gespielt habe, war total gebannt. Und wir hatten so eine kleine Gruppe, mit denen haben wir das relativ häufig gespielt. Ich weiß gar nicht, von wann ist denn das? Ich hatte das auch überlegt, ob ich es in die Top 10 packe. Ist, glaube ich, bei mir am Ende auf Platz 11 oder 12 gelandet.
2011 das Original Mage Knight und die Ultimate Edition, die wir hier rumstehen haben, von 2018.
Ich frage mich nur bei Mage Knight, weil es war ultra kompliziert. Es war episch, es war aber von den Regeln da reinzukommen relativ schwierig. Ob es nicht schon mittlerweile Spiele gibt, die einfach besser und einfacher sind?
Also die Regeln von Mage Knight sind überhaupt nicht kompliziert. Das Problem bei Mage Knight ist nur, dass du drei Anleitungen hast und immer wieder blättern musst und nirgendwo was findest. Deswegen suchst du die ganze Zeit. Und für mich ein zweites Problem ist, die Orte liegen auf dem Spielbrett aus und das sind so kleine Karten und jeder muss immer lesen, was an diesen Orten eigentlich passiert. Also Mage Knight wäre, glaube ich, viel intuitiver, wenn jeder Spieler so ein kleines Questbook hätte, wo die Orte drin erklärt sind, wo er nachlesen kann zwischen seinen Zügen, während die anderen etwas tun. Und da geht häufig in den Spielen, die ich gespielt habe, sehr viel Zeit drauf, weil man sich erst immer dann alles anschaut. Aber von den Regeln ist das nicht kompliziert. Es ist von der Sprachlichkeit ein bisschen verklausuliert gemacht, gerade mit diesen Angriffen. Also was passiert zuerst, wann schlägt der Gegner zurück? Aber wenn man das einmal drin hat, ist das echt fluffig.
Und vor allem, das ist das Spiel, das...
fluffig wäre jetzt nicht das Wort, was ich benutzt habe, aber...
Ja, es ist aber einfach krass thematisch und wenn man überlegt, das ist 2011, ne? Und worüber wir hier reden, was das Spiel irgendwie schon alles bot, ohne diese ganze Kickstarter-Geschichte, die man heute hat, wo es natürlich viel mehr solcher Spiele gibt, die darauf abzielen. Also 2011, ich habe auch noch ein anderes Spiel in meiner Liste von 2011, es war ein sehr epischer Jahrgang.
Da sind wir gespannt, aber ich glaube bei Mage Knight, das hat ein Potenzial meines Erachtens, nochmal ein richtiges großes Reprint von Awaken Realms zu bekommen.
Das wäre fett.
Ja. Dann gehst du auch rein, da bist du wieder Kickstarter.
Yeah. Da bin ich all in.
Wir hatten schon mal das Gespräch, ne? Like big box and I cannot lie. Anyways, Schöner Pick. Da bin ich mal auf den Basti gespannt.
Ja, aber noch zu Through the Ages, da kann man ja noch sagen, ist auf Platz 18 in der BGG Top 100.
Ja, das können wir vielleicht
auf die 10 gesetzt. Das könnte man noch dazu sagen, wo es so steht. Und Mage Knight ist auf Platz 39. Und mein erstes, was ich auf die 10 gesetzt habe, ist jetzt nicht so episch vielleicht wie eure, aber ist auf der Rangliste 52. Und ist Klong, Katakomben. Ich liebe halt Deckbuilding und mochte schon immer Klong. Ich fand es halt nur sehr schwierig mit diesem Wettrennen. Also du rennst rein, der erste schnappt sich was, rennt wieder raus und alle anderen unten verhungern. Das fand ich immer ein bisschen blöd. Und das fand ich halt, bei Klong Katakomben wurde das rausgenommen, weil diese ganze Dungeon baut sich ja erst auf. Und das fand ich eigentlich sehr cool und interessant. Und wie gesagt, ich liebe Deckbuilding und deswegen ist das bei mir auch drinnen. Auch wenn Markus die Nase rümpft.
Ich rümpfe nicht die Nase für deinen Pick. Ich hätte halt immer Klonk Legacy vor Katakomben gezogen.
Ich habe Legacy nicht gespielt. Das kann ich dir deswegen. Das fehlt mir noch, aber da bin ich so weit. Das habe ich leider noch nicht gemacht. Das war mir einfach immer zu teuer noch.
Ja, das solltest du dir aber mit deiner Familie gönnen.
Ja?
Ja, absolut. Okay. Ja, also ich finde...
Weil sonst habe ich alle, nur das.
Ja, also wenn du es schaffst, 4 Spielende an den Tisch zu bekommen und die da Bock haben, ein bisschen Story zu lesen, und dann ist das wirklich ein richtig gutes 10-11 Mal Samstagabendprogramm.
Ja, gut, klingt cool. Ja, da muss ich mir das auch mal reinpfeifen.
ist nach wie vor eine klaffende Lücke bei mir.
Bei mir auch. Das ist eines der Spiele, die ich nicht gespielt habe.
Was, ich habe Klong noch nie gespielt?
Nein.
Das ist echt eine Lücke. Finde ich, aber okay.
Wir reden jetzt nicht über Lücken, Basti.
Oh Mann.
Ah, dann würde ich mal schnell mein Pick nehmen. Und zwar habe ich auf der Nummer 10 den Platz 49 von BGG, und zwar Food Chain Magnet.
Wo wir wieder bei einer Lücke wären.
Food Chain Magnet, und ich habe echt lang gehadert, ob es wirklich der Platz 10 sein sollte oder ob er nicht viel weiter hoch sein sollte. Ich liebe dieses Spiel. Es sieht schrecklich aus. Ich finde es aber super geil, wie es ausschaut. Irgendwie hat das was. Es ist irgendwie so Excel-Tabelle, und dann hast halt diese wunderschönen Karten und du baust dir halt da dein Imperium, Fastfood-Imperium auf und kannst so richtig fies zu den anderen sein, die gerade irgendwie eine Kampagne gestartet haben, alles so sich hingestellt haben, dass die Kunden jetzt genau zu dem gehen, und dann schaltest du dann halt noch eine Extra-Werbung, dass der Kunde halt auch noch Cola möchte, und dann fährt er halt die Extrameile zu dir oder zu mir in dem Fall. Richtig, richtig cool. Es hat seine Ecken und Kanten. Ich finde es aber relativ einfach reinzukommen. Die Regeln sind nicht so ultra komplex. Es ist aber verdammt hart zu meistern, dieses Spiel. Und einfach, weil es was ganz Besonderes ist, gehört es in die Top 10 meines Erachtens. Warum nicht höher? Weil es durchaus ein Spiel, was ich höher gesetzt hatte initial. Es kommt einfach zu wenig auf den Tisch. Und zu zweit ist es nicht die beste Kombination. Du kannst es ab zwei Personen spielen, aber am besten ist es eigentlich zu dritt beziehungsweise zu viert. So, da bin ich mal gespannt. Ihr könnt es nicht sehen, liebe Zuhörer da draußen. Es gab aber ein paar Gesichtsentgleisungen. Ich hoffe, es liegt nur daran, dass ich so tief gelegt hatte und nicht höher. Mal gucken. Christian, deine Kinnlade ist als erstes auf den Tisch gefallen.
Ich glaube, ich habe mal irgendwie auf dem Blog über die beschissensten besten Spiele geschrieben, und das ist auf jeden Fall auf Platz 1. Nein, ich war aber so in hart. Boah, ja, ich musste innerlich aus dir grinsen, als du gesagt hast, man baut so ein Imperium auf. Meine Erfahrung ist, einer baut ein Imperium auf und alle anderen gucken 4 Stunden zu, wie derjenige den anderen auf den Köpfen rumtrampelt. Also das Spiel hat halt überhaupt gar kein Netz und nichts, und gerade wenn dort Leute am Tisch sitzen, die ein bisschen was von Eröffnungsstrategien wissen bei dem Spiel und das schachartig angehen, dann kann eigentlich schon vor Spielbeginn das Spiel für manche vorbei sein. Wenn du dein Anfangs-Initial-Restaurant nicht richtig gut setzt und die anderen Ahnung haben oder durch Zufall irgendwie Bauchgefühl das ein bisschen besser machen, dann wird's brutal hart. Und vielleicht kommst du nie wieder auf die Füße. Also ich mag ja total gerne fiese Spiele. Ich habe in meiner Liste auch ein relativ fieses Spiel. Aber bei dem Spiel, wie gesagt, ich finde, ich gebe dir absolut recht. Das ist sehr besonders. Und die Karten und so weiter von der Optik finde ich sogar ganz cool. Spielbrett jetzt mal außen vor. Und ich finde das auch vom Thema her, also was du machst, alles, was du meinst mit Kampagne, Radiowerbung, und gehe ich jetzt auf irgendwie Softdrinks, mache ich einen Burger und so weiter. Das ist schon alles geil, aber ich finde, es ist nicht auf den Tisch zu bringen, weil es so fragil ist im Spieldesign und so hammerhart.
Also ich bin sehr gespannt. Entschuldigung, wenn ich reinkrätsche. Ich habe es hier auf dem Sekundärmarkt geschossen. Und es wartet auf meine Spielgruppe, und ich bin sehr gespannt, wie Uwe und Marco dieses Spiel auffassen werden, weil die können das manchmal nicht so gut ab, wenn es auf die Fresse gibt, vor allem nicht, wenn sie auf die Fresse bekommen. Ich bin sehr gespannt. Also es wird irgendwann mal bei uns landen, und ich freue mich drauf, ja.
Dann lass uns auf jeden Fall wissen, was du davon hältst oder was deine Gruppe davon hält, weil tatsächlich kann das alles unterschreiben, was Christian gesagt hat, aber als Disclaimer, es ist ein Spiel, was eine Komplexität von 4,2 hat. Da kannst du auch erwarten, dass es da kein Netz gibt und jeder weiß, worauf sich gerade einschießt. Und ja, dann hast du halt mal 3 Stunden einfach nur auf die Fresse bekommen, sorry for my French again. Aber das nächste Mal muss es dann halt besser machen. Ich hatte aber auch
oder nicht
einmal.
Mehr spielen.
Nee, man sollte es ein paar Mal spielen, bis man da wirklich.
Das ist aber der Punkt. Sorry, das ist genau der Punkt. Es gibt viele, die genau das nicht mehr können. Also ein Spiel spielen, auf die Fresse kriegen und dann sich überlegen, was kann ich beim nächsten Mal wieder besser machen. Ich liebe das total. Ich kann auch 4 oder 5 Mal verlieren und mir dann überlegen, wie kriege ich das Ruder rum. Das mag ich an Spielen, aber ich glaube einfach, viele können das nicht.
Ich finde, bei Food Chain Magnate ist aber der Unterschied, wie das auf die Fresse zelebriert wird. Also es gibt Spiele, ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, wir nehmen irgendein ein beliebiges 4X-Spiel. Da fangen alle an und bauen auf jeden Fall irgendwelche Ressourcen ab. Es können alle irgendwie sich ein bisschen ausbreiten. Jeder kriegt vielleicht irgendwie eine Technologie. Manche vielleicht 2 oder 3, andere vielleicht nur 1. Das ist aber egal. Jeder kommt voran und dann gibt's vielleicht mal echt eine heftige Schelle oder irgendwie einer wird irgendwie erobert und dann kann das auch hart sein, aber du hast was geschafft. Und in Food Chain Magnate kann es sein, dass du halt gar nichts schaffst. Du kannst am Tisch sitzen und das ist lustigerweise, ich habe ein Spiel auch in meiner Liste, wo das so sein kann und das liebe ich dafür. Ich fand's bei dem Spiel aber wirklich, also die Parallelen sind da relativ hoch. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es ist schon ein sehr besonderes, eine sehr besondere Art zu verlieren in diesem Spiel. Ja, also möglich. Und dazu muss man sagen, ich kenne jemanden, der das Spiel irgendwie, der hat 100 Online-Partien. Und wenn wir mit dem am Tisch sitzen und der spielt ernst, wir haben keine Chance. Und da gibt's andere Spiele, wo man vielleicht auch keine Chance hat, die sehr schwergewichtig sind von der Komplexität. Aber du hast trotzdem das Gefühl, du hast etwas getan und du hast etwas gemacht und du kannst es beim nächsten Mal besser machen. Und bei diesem Spiel, darum habe ich das auch so explizit gesagt mit dem auf die Fresse, kann es sein, dass du wirklich gar nichts machst. Du kriegst nichts. Ich weiß noch, bei der einen Partie, du willst eigentlich Geld verdienen über Pizza verkaufen, ne? Du denkst dir, ja geil, ich mach Bürgerstrategie oder was auch immer. Du hast ja einen Plan, warum du das spielst. Und da saßen alle Leute, die da am Tisch saßen, waren ExpertenspielerInnen. So. Und dann passiert Folgendes, du merkst, irgendjemand macht es einen Ticken besser und du kriegst kein Geld. Und wenn du kein Geld bekommst, kannst du in diesem Spiel, das ist ja hardcore kapitalistisch, nichts machen. Also hat diese Person am Ende nur noch, ich glaube, das sind die Kellnerinnen, ja? Die kann man einstellen und dann kriegt man Trinkgeld, ich glaube 2 Münzen oder so, also $2 oder irgendwie sowas, ist es schon länger her. Und während dann jemand anderes da, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, sein Bürgerimperium aufbaut und am Ende der Runde $150 einnimmt, kriegst du 6. So, und das ist eine besondere Würze, die eben viele Spiele überhaupt nicht anbieten. Und das ist das, was ich meine mit einem Netz. Und solange man so ein Spiel nicht gespielt hat, kann man gar nicht wissen, was es heißt, hart auf die Fresse zu bekommen.
Kleiner Tipp an allen, die dies noch nicht gespielt haben. Das Netz in dem Spiel heißt Kühlschrank.
Ja. Es gibt aber eine Gegenstrategie gegen diesen Kühlschrank, glaube ich. Also wie gesagt, der eine, mit dem ich das gespielt habe, ist wirklich hardcore drauf gewesen in diesem Spiel. Ja,
kannst du also mal den
macht Kontakt eure eigenen Erfahrungen. Es ist auf jeden Fall spielenswert, das sage ich auch immer allen. Darum sage ich ja auch, ist das beschissenste, beste Spiel. Aber es ist echt hardcore.
Kannst du den Kontakt herstellen? Ich würde gern mal gegen diesen Experten verlieren, weil allein da, ich lerne ja aus dem, was andere dann machen. Also ich hätte da Bock drauf. Aber ich glaube, wir reden da sonst zu lange drüber. Aber ein ja durchaus emotionales Spiel. Mega Ding. Basti, hast du es gespielt?
Nö, deswegen sage ich nichts. Nee, habe ich nicht. Aber es hat mich einfach nie angesprochen. Ein Kumpel von mir, der hier nebenan wohnt, der hat das. Aber ich habe es noch nicht gespielt.
Also ich glaube, du hast noch nie in deinem Leben verloren, wenn du da nicht verloren hast. Sehr schön. Dann sind wir schon.
Bin ich lieber weiter.
Das passiert auch nicht ständig, aber das ist ein anderes Thema. Dann sind wir schon mit den 10er durch, schon. Hat uns nur eine halbe Stunde gekostet. Dann gehen wir doch mal auf die 9. Christian.
Bei mir ist auf Platz 9 Hegemonie. Das ist auf der normalen Liste Platz 41. Ist ja noch relativ neu. Und ich habe das Spiel auf die Liste getan, eigentlich, weil es dazu geführt hat, dass sich Menschen, mit denen ich das gespielt habe, angefangen haben, sich zu verkleiden. Also wir haben das in der gleichen Gruppe öfters gespielt und mein Höhepunkt des Spiels war, als meine Frau sich den Blaumann angezogen hat, den wir dafür haben, um unseren Bulli zu reparieren, und am Tisch saß und die Arbeiterklasse gespielt hat. Und ich saß dann da im Anzug und also wir haben es zu viert gespielt und jeder ist so in seiner Rolle aufgegangen und das ist einfach so cool gemacht, so eine zwar stark abstrahierte, aber so eine Startsimulation dort zu spielen und ja, in diese Rolle reinzuschlüpfen. Und auch Dinge, die da gefallen sind am Tisch. Man ist dann manchmal fast erschrocken, was die Leute auf einmal sagen aus dieser Logik heraus der Klasse. Wie gesagt, ist alles abstrahiert, aber schon thematisch passend gemacht. Da fallen dann so Sachen wie, wir können uns die Gesundheit nicht mehr leisten. Und du denkst auf einmal, Alter, was erzählt denn der da? Weil du, also politisch ist er auf einer ganz anderen Ebene eigentlich in der Realität und verwandelt sich da zu so einem Ultrakapitalisten und denkt das dann in dem Moment auch und muss das ja auch denken. Und das Spiel schafft es auch so, dass man so denkt, weil man sonst ja eben mit den Kapitalisten nicht gewinnt. Oder hier, das war ja auch noch, da wird der Even gebreakt. Das war so, ist natürlich irgendwie völliger Quatsch, das so zu sagen, aber das kam der Person einfach so rausgeschossen. Wir mussten alle lachen. Und ja, ich liebe das Spiel einfach für die coole Mechanik und die für mich das wirklich passende Thema. Nachteilig finde ich, ist, dass natürlich die Rollen eine gewisse Strategie vorgeben und man da jetzt nicht die ganz große Freiheit hat. Trotzdem habe ich sehr, sehr viel Spaß da drin und würde auch sagen, dass die Klassen in sich, gerade mit anderen Personen am Tisch und der Erweiterung, mehrmals gespielt werden können, auch von der gleichen Person. Da gibt es auf jeden Fall genug zu entdecken. Darum ist es mein Platz 9 und ja, ich liebe es sehr. Also es ist eines meiner Highlights der letzten Jahre.
Da habe ich immer noch eine Riesenlücke. Und also wenn es irgendjemand loswerden möchte, bitte sagt Bescheid.
Ja, und wer sich nochmal gut unterhalten möchte und auch Lust hat, was zu lesen, der kann bei uns, ich habe es rezensiert. Ich habe ja auch ein Stück weit Politikwissenschaft studiert, das hat mich auch an dem Spiel interessiert. Ich finde, das ist, da findet man sehr, sehr viel drin. Und in den Kommentarspalten ist es bei uns richtig abgegangen. Da kann man lustige Sachen lesen und wie sich Leute an dem Thema stoßen oder auch nicht. Sehr spannend zu sehen, was das Spiel so emotional auch auslösen kann.
Ich würde es endlich mal gerne spielen und auf den Tisch bringen. Ich habe es hier schon jetzt über ein Jahr, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, es auf den Tisch zu kriegen, weil es muss ja jeder seine Rolle selber dann, ne? Sollte ja können.
Ja, auf jeden Fall. Und man sollte, auch wenn er in der Anleitung steht, dass man es gut zu dritt spielen kann, habe ich auch hier und da schon mal gelesen. Ich würde es immer zu viert spielen. Der Start, der kann halt passiv, sage ich mal jetzt, vom Spiel gesteuert werden. Aber es ist viel lustiger, wenn der Start von einer Person verkörpert wird. Der ist spielerisch, würde ich schon sagen, vielleicht ein Ticken langweiliger, aber macht thematisch einfach Sinn. Und wenn die Person das gut macht, dann passiert das Coole in diesem Start, so nenne ich das jetzt mal, der macht ja Geschenke. Und solange er dabei nicht pleite geht und alle diese Geschenke immer annehmen, hat der Start einfach ganz viel Legitimation von allen Klassen bekommen und gewinnt dadurch am Ende das Spiel. Und das finde ich total spannend, weil jeder möchte Geschenke vom Start haben. Und wenn alle diese Geschenke annehmen, dann ist der Start eben am Ende so wichtig anscheinend in diesem Start und diesem Gebilde der Person, dass der Start dann eben auch gewinnt. Und wer tritt dann jetzt zurück und sagt, naja, ich will die Hilfe vom Start gar nicht? Und sagt man dann vielleicht als Kapitalist, naja, wieso kriegt die Arbeiterklasse hier immer irgendwelche Boni zugeschoben und Zusatzleistungen, das brauchen die doch gar nicht, die sollen mal arbeiten gehen und so weiter. Und schon kommen so Diskussionen auf, weil der Kapitalist vielleicht merkt, Mensch, wenn wir alle jetzt da in den Topf greifen, dann gewinnt vielleicht der Staat. Und da spielt man sich ganz schnell thematisch die Bälle zu, also es ist einfach großartig.
Ja, gehe ich definitiv mit. Ich habe es auch schon zweimal gespielt. Ich glaube, das wäre zum Beispiel ein Spiel, wenn wir mal so ein Wochenende machen mit euch und uns, das wird, glaube ich, ein sehr gutes Viererspiel für unsere Gruppe sein.
Ja, wäre ich sofort dabei.
Mhm. So, wo treffen wir uns?
Ja, nur mit Verkleidung.
Ja, da bin ich auch sofort dabei. Und wir filmen das Ganze.
Ja, der Start bin ich.
Das würde ich dir sogar zutrauen.
Cooles Ding. Ich hast es mir nur noch schmackhafter gemacht. Ich will das unbedingt. Das ist eins meiner Must-To-Dos, die ich noch unbedingt abarbeiten möchte. Markus.
Ja, mein Platz 9 ist, glaube ich, der aktuelle Platz 16, Setti. Ich finde es einfach mega. Es ist ein super Spiel. Ich mag die Interaktion in diesem Spiel, was da passiert. Wir haben es regelmäßig auf dem Tisch, schneller Einstieg, gutes Ressourcenmanagement. Also ist für mich ein richtig, richtig gutes Spiel. Macht mir Bock.
Kann man so stehen lassen. Nächstes.
Ja. Ja, nee, eigentlich nicht. Gerade du hältst es ja nicht so als gutes Spiel.
Es ist ein gutes Spiel, ja. Aber mich bringt's nicht an den Tisch. Ich hab's mir gleich besorgt, als es rauskam. Ich habe es gespielt. Ich habe es mehrfach gespielt. Ich habe es in verschiedenen Konstellationen gespielt. Zu zweit finde ich es total schwach, weil dann nicht so viel passiert. Zu viert finde ich es wieder so irgendwie randomized, weil dann so viel passiert. Ich weiß nicht. Mich macht das Spiel einfach nicht an. Ich verstehe bei jedem, der das irgendwie cool findet. Es ist thematisch. Es sieht gut aus. Es hat seine Momente, aber es ist, ich würde ad hoc zu zehn anderen Spielen greifen, bevor ich dahin greife. Deswegen habe ich gesagt, ist nicht für mich, habe es dann gleich weiterverkauft und hoffentlich der Person damit eine Freude gemacht.
Ja, ich habe es mir vor letztes Jahr im Urlaub gekauft und seitdem steht es noch eingepackt im Schrank. Ich muss es unbedingt mal spielen.
Gleich neben Hegemony und Through the Ages.
Ja, ja. Nee, Through the Ages habe ich ja schon ausgepackt und auch aufgebaut gehabt. Das ist ja eher an anderen Dingen gescheitert.
Christian?
Ja? Soll ich noch was dazu sagen?
Ja, also, falls du da noch...
Ich würde ganz gerne später was dazu sagen.
Okay.
Oh, wie kommt das denn?
Gut, dann Basti.
Kommt meins. Ja, ein Spiel, was ich seit langem auch im Regal stehen hatte und dann irgendwann jetzt spielen konnte. Es war auch erst dieses Jahr und ich habe es jetzt schon öfters gespielt. Und ja, Star Wars Rebellion habe ich auf der Platz 9. Weil sehr cooles Game, also ich hätte es nicht gedacht, ne? Ich habe es immer viel gehört und die Miniaturen sahen ja auch cool aus und so, aber es hat echt viel Spaß gemacht. Natürlich hast du einen großen Glücksfaktor da drin, aber alleine, ja, bei den Kämpfen schon, auch wenn Markus den Kopf schüttelt. Aber ich fand alleine diese Jagd da und da bis zum Ende spannend und kurz vor Schluss sich nochmal alles gedreht hatte bei der einen Partie, das fand ich einfach super cool. Und da fand ich sogar das mit dem Würfeln gut. Weil auch das konnte echt, dann hatte er zum Beispiel viele Würfel und würfelt nur Nieten und ich mit einem einzigen Yeah geschafft, wo er voll ausgerastet ist. Und solche Emotionen finde ich immer top bei solchen Spielen. Und deswegen, ja, jetzt bleibt es auf jeden Fall. Das Einzige, was ich noch spielen muss, ist mit der Erweiterung. Das soll ja nochmal die Kämpfe besser machen. Ja,
das macht's noch epischer.
Genau.
Also dieser Moment, den du beschrieben hast mit dem mit dem einen Würfel, der ist dann nochmal cineastischer, also noch, ne, da fühlst du dich wirklich mittendrin, mehr oder weniger. Also fand das echt cool. Ja, kann ich absolut nachvollziehen.
Aber deswegen, ja.
Und das muss ja auch so sein. Ich meine, guck dir den ersten Star Wars an, ja, und die fliegen und der Torpedo muss genau in dieses kleine Loch da rein.
Ja, das stimmt.
Und das kann nur über einen Würfel gehen. Also das geht gar nicht anders. Also
ja, das ist richtig.
Star Wars Rebellion ist ja das Spiel, was Weihnachten immer am ersten oder zweiten Weihnachtstag zwischen meinem Sohn und mir auf den Tisch kommt. Und dieses Jahr Weihnachten, beziehungsweise letztes Jahr, hat mein Sohn es nach 5 Jahren das erste Mal gewonnen. Und allein diese Wortwitze, die seitdem bei uns in der Familie geistern, also wenn ich immer zu ihm sage, dass er noch sehr viel lernen muss, mein junger Padawan. Das ist einfach gigantisch. Und dieses Leuchten in seinen Augen, als er mich dann endlich besiegt hatte und meinte, ob ich ihm jetzt auch das Haus überschreiben würde, weil die Wachablösung hätte ja jetzt stattgefunden. Einfach nur genial.
Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Game. Christian, hast du schon gespielt?
Ich hab's gespielt.
Und du findest es doof.
Jetzt kommt ich sag dazu irgendwie, ich 6, 8 Stunden, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, weil ich mit meinem Spielpartner eine Flasche Rum getrunken hatte. Weil das war besser als alles andere. Da
haben wir alle nicht mehr gefunden.
Ja, nee, wir haben gewonnen, Haus hoch. Wir hatten nichts zu tun, darum haben wir rumgetrunken und es war einfach nur furchtbar. Die anderen beiden haben überhaupt nichts zustande bekommen, sind da rumgeirrt und ich dachte die ganze Zeit, meine Güte, was machen die da? Zwischendurch wurde bei fast jeder Aktion im Regelheft geblättert, weil die Person sich nicht gut vorbereitet hatte. Es war eine absolute Partie zum Vergessen. Und das Problem war, dass das dadurch... Also man soll es ja eigentlich auch nicht zu viert spielen.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ja, wir dachten, ja geil, wir spielen es mal zu viert, dann lernt man das besser und dann kann man es später nochmal spielen. Später gab es nie, weil das so furchtbar war. Ich weiß, dass ich da was verpasst habe und ich glaube auch, das ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Es würde mir auch sehr gefallen von der Mechanik, was dahinter steckt. Ja, irgendwann mal, ich habe es ganz lange auf meiner Einkaufsliste gehabt. Ich kenne ja auch Markus' Geschichte mit seinem Sohn, das möchte ich auch mit meinem Sohn eigentlich erleben. Aber wir haben jetzt andere Spiele, die ähnlich sind, glaube ich. Und ja, ich würde es irgendwann gerne nochmal richtig spielen. Aber es ist eher eine traurige Geschichte bei mir.
Christian disconnected from the server. Raus, nein, Quatsch.
Das solltest du echt nachholen. Das ist echt ein cooles Ding. Es hat es bei mir aber tatsächlich nicht in die Top 10 geschafft. So viel möchte ich schon mal sagen.
Achso, er ist in einer Rangliste von der Top 100 auf 10. Das habe ich noch vergessen zu sagen.
Ja. Ja, sehr gut.
Dann kannst du jetzt deine neuen raushauen.
Mit der habe ich gehadert tatsächlich. Ist auf der aktuellen Top 100 auf Platz 42. Und ich möchte von Everdale sprechen. Das musste tatsächlich auf die Liste. Nicht, weil es ein super sonderbares, tolles, mechanisches Spiel ist. Das ist ein Spiel, was auf so vielen Ebenen was Gutes macht, ja. Und ich hatte wirklich lange nachgedacht, so, muss das nicht in der Top 20 oder ne, was drin sein? Ich hätte auch andere Spiele eher nach oben priorisiert. Aber Everdale schafft es halt, Leute an den Tisch zu kriegen, den nächsten Schritt zu machen in Sachen Komplexität. Auch, ist auch so ein Spiel, das, obwohl du es vielleicht nicht beim ersten Mal ganz umreißt, weil du nicht alle Karten kennst und auch noch nicht dieses Gefühl hast, wie du viele Ressourcen kriegst und obwohl du keine Miepel mehr hast zum Platzieren, du trotzdem noch einen Haufen Sachen machen kannst, das ist etwas, was du dann entdeckst. Und das ist als Brettspiel so eine geile Journey, wo du halt Leute, die das noch nicht gespielt haben, halt hinbringen kannst. Das ist dann halt für mich tatsächlich doch in die Top 10 kommen musste. Sieht klasse aus, ist halt so einen tollen Aufforderungscharakter und ist an sich in diesem Paket ein tolles Spiel. Deswegen mein Platz 9 Everdale.
Ja, kann ich so unterschreiben. Ich liebe das auch total. Es ist mega süß. Also ich finde es bezaubernd. Also wirklich. Und ich erlebe das immer, wenn man das spielt, dass das alle eigentlich so wahrnehmen. Ne? Und ich bin jetzt nicht der größte irgendwie Tierfan, also von dieser Optik eigentlich oder so. Das ist jetzt, ich stehe auf Raumschiffe und dann spiele ich dieses Spiel und denke da, oh, wie süß diese Maus. So, also das ist echt irre und es macht einfach Spaß. Mit einer kleinen Einschränkung vielleicht, auch wenn man das mit Leuten spielt, die es noch nicht so oft gespielt haben. Es kann schon irritieren, wenn dann Personen fertig sind und man denkt so, oh, ich bin hier im Winter angekommen. Ist, glaube ich, der Winter, ne? Ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Und andere sind so Anfang Sommer. Das gibt's ja manchmal, so irre Partien. Man muss deswegen ja nicht unbedingt gewinnen, ne? Man kann ja auch so eine Engine bauen, wo man ganz viel machen kann, aber bringt eigentlich gar nichts. Aber man ist ganz, ganz, ganz lange dran. Also diese sehr unterschiedliche mögliche Spielzeit ist, finde ich, so ein kleiner Knackpunkt, aber sonst ein sehr bezauberndes, tolles Spiel, ja.
Ich glaube, ist alles gesagt worden, oder? Schau gerade in eure Gesichter. Sehr gut. Dann sind wir schon bei der 8 angekommen. Christian.
Ja, das geht jetzt schnell, weil auf der 8 ist Seti bei mir. Das hatten wir ja eben schon. Und das Lustige ist, dass ich das Spiel auch richtig gehasst habe. Also das schreibe ich auch in meiner Rezension. Also das ist echt so Selbstreflexion, eigentlich müsste das heißen. Seti Selbstreflexion. Ich habe da viel über mich selber gelernt. Ich habe die erste Partie zu zweit gespielt, dachte so, was soll das hier? Also zu zweit und wo ist die Interaktion und irgendwie alles komisch. Und dann habe ich es zu viert gespielt und ich dachte, jetzt gleich Table Flip. Also ich dachte so nach der ersten Partie, cool, jetzt hast du es verstanden. Beim nächsten Mal machst du das und dies. Und dann habe ich mir das so vorgenommen und dann zeigt dir das Spiel, nein, so machst du das jetzt nicht. Weil dann dreht sich hier was, dann nimmt dir da einer was weg und ich hatte geile Karten, dann hatte ich keine Creds. Ich dachte die ganze Zeit, was ist das hier für ein Scheiß? Und fand das irgendwie total, ja, frustrierend. Und ich weiß doch, glaube ich, parallel hatte ich dann auch mit Markus gesprochen, der hat das ja von Anfang an gefeiert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, aber irgendwie Multi-Use-Karten, eigentlich ist da so viel dabei, was ich mag und Interaktion. Da habe ich einfach aufgehört, so krass strategisch zu denken, sondern mich ein Stück weit dem Spiel und diesem Chaos zu ergeben. Und habe dann am Ende gemerkt, wenn man das macht, dann hat man trotzdem am Ende viel Einfluss. Man muss einfach ein Stück weit flexibel bleiben und trotzdem eine gewisse langfristige Strategie. Und das zusammenzubringen und dann mit den verschiedenen Alien-Völkern, die immer wieder eine kleine Überraschung bringen, am Anfang besonders, weil man sie ja nicht kennt, das sorgt dafür, dass das Spiel immer wieder auf den Tisch kommt. Dazu kommt eine sehr, sehr geile Erweiterung. Deswegen ist dieses Spiel, was bei mir, das hat es am Anfang wirklich schwer, ist es jetzt auf Platz 8 und es ist ja letztes Jahr auch in meine Top 5 gewandert. Also
ergänzend vielleicht dazu, ich finde dieses Spiel halt so mega thematisch, weil ich stelle mir wirklich immer vor, was ist denn, wenn ich in der Wissenschaft tätig bin und einer findet jetzt irgendeine Information oder irgendeine Konstellation oder greift irgendein Signal auf und dann müssen die anderen ja reagieren. Ja, also ich kann gar nicht so strategisch planen, weil ich eventuell aus diesem SETI-Institut immer neue Informationen bekomme und damit dann weiterarbeiten muss. Und das ergänzt, glaube ich, so ein bisschen das, was Christian gesagt hat. Phil, können wir dich immer noch nicht überzeugen?
Ich spiele es gern nochmal mit irgendwo.
Mit uns.
Ja, selbstverständlich. Mit euch natürlich.
Und dann auch mit Kostümen.
Ja, ja. Er ist das Alien.
Grüne Schuhcreme, weißt du?
Ja, genau. Aber nur die Schuhcreme.
Ah.
Willkommen bei Bettgespräche.
Ja, ich merke schon. Ah, sehr schön. Ja, interessanter Blickwinkel, Christian, weil, ja. Dir ging es ja scheinbar genauso wie mir.
Absolut.
Daher interessant, das auch mal so zu hören. Das sind ja eigentlich so, ist ja ganz oft so, dass man es dann halt einfach abstempelt und sagt, komm, weg.
Ja, ich wollte drüber schreiben und ich war wirklich nach den ersten zwei Partien, dachte ich, ja geil, alle finden das cool, ich schreibe jetzt mal hier einen Verriss. So, passt. Ein bisschen übertrieben jetzt. Und dann habe ich das natürlich weitergespielt und gemerkt, naja, irgendwie das Problem war ein bisschen in mir und irgendwie hat es mich gekitzelt. Und dann, also ich habe mich dann noch verliebt in das Spiel, wirklich. Also das war wirklich so eine komplette Veränderung.
Man merkt, Phil bereut es gerade.
Nein. Also ich würde es nochmal spielen tatsächlich, jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Abstand, aber ich würde es auch versuchen, da unbefangen ranzugehen. Aber wie gesagt, nach wie vor dieses Gefühl, ich habe eine Handvoll andere Spiele, die ich eher spielen würde. Genau, dann Markus.
Ja, ich gehe auch in die unerforschten Weiten. Allerdings gehe ich nach unten. Mein Pick 8 ist Underwater Cities.
Was?
Ja.
Ja, nee, also ja. Ach, scheiße.
Er hat nicht gesehen, dass es drauf ist.
Nein, Underwater Cities 85. Ist für mich... wie viel Spaß in dieser kleinen Schachtel steckt und immer wieder, also ich erwische unsere Gruppe oft dabei, wenn wir so spontan zusammenkommen und keiner irgendwie ein Spiel sagt, das würde ich jetzt gern spielen und wir stehen vor meinem Regal, was nehmen wir? Oh komm, lass mal wieder eine Runde Underwater Cities spielen. Das Spiel ist unfassbar gut, ich lieb's, dieser Mechanismus mit Aktionen und Karten ist so genial gelöst, dass die mächtigen Karten die schwachen Aktionen haben. Ich kenne auch wenig Spiele, wo die Zugreihenfolge so wichtig sein kann, dass man auch mal verzichtet, um in der Zugreihenfolge nach vorne zu kommen. Weil wenn du in der Runde Pech hast, nimmt dir irgendjemand was weg, was du dringend gebraucht hast, und dann, ja, ey, nee, komm, das kann ich mir nicht nochmal bieten lassen. Zugreihenfolge nach vorne. Ich weiß nicht, das Spiel ist so rund und alles, was danach auch kam, hat mich auch gepackt. Ja, also von dem Autor Tsuchi, aber hat nie mehr an Underwater Cities rangetippt. Evacuation gespielt, fand ich auch mega cool. 3-4 Mal gespielt und dann, ja komm, lass uns Underwater Cities spielen. Mega, mega.
Also ich habe es tatsächlich übersehen. Ich habe zwar die Liste gemacht, habe ich gespielt. Das wäre natürlich auch ein Top-10-Titel für mich gewesen. Der wahrscheinlich wäre Everdell da rausgeflogen. Aber ich kann das alles unterschreiben, wie du sagst. Es ist so ein geiles, rundes Spiel und das wäre für mich tatsächlich so ein Anwärter als Spiel, weil es immer wieder anders ist und trotzdem, also es ist einfach immer cool, ja. Es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass ich immer wieder dasselbe mache, sondern es ist immer wieder doch ein bisschen anders. Das wäre für mich so ein Anwärter auf ein Spiel, was ich auf einer einsamen Insel, ne? Also ich komme auf eine einsame Insel, ich darf nur ein Spiel mitnehmen. Wäre tatsächlich das eine der Spiele. Obwohl es jetzt nicht in der Top 10 jetzt drin ist, ne?
Was ich an dem Spiel liebe, ist auch die Anpassung an die Anzahl der Personen. Weil du es zu zweit einfach auch mega gut spielen kannst. Es ist so, so gut angepasst für zwei Personen mit eigenem Spielbrett und passt einfach richtig. Und du kannst es dann aber auch eben mit mehreren Leuten spielen. Das ist genauso gut. Also das haben ja auch viele Spiele eben nicht, ne, wo man sagt ganz klar, ja, das musst du zu dritt spielen oder zu viert. Hegemonie hatten wir ja zum Beispiel gerade eben. Und das ist bei Underwater Cities halt gar nicht. Also ich finde es auch richtig toll.
Basti?
Ja, wir gehen jetzt zu meiner 8. Underwater Cities. Ich habe das auch auf dem 8. Platz. Sauber. Deswegen. Ja. Eigentlich hast du alles gesagt. Also mich fasziniert das und auch meine Frau. Deswegen funktioniert das halt auch super bei uns. Wir spielen das super gerne. Das ist auch das komplett ausgebauteste Spiel hiermit. Neben einem anderen Spiel, was noch auf der Liste ist. Aber ansonsten, nee, kann ich vollkommen nachvollziehen. Wir spielen das auch super gerne und was wir auch von ihm spielen, doch, das ist auch von ihm, ne? Prager Caput Regni.
Ja.
Ja. Das spielen wir auch sehr gerne.
Das zweitbeste Spiel, finde ich auch.
Genau. Tatsächlich. Das ist bei uns auch so und die beiden Spiele haben wir auch behalten, alle anderen sind wieder ausgezogen.
Von ihm. Bei Prager fand ich das irgendwie merkwürdig mit den Eiern. Also damit
kommt ja, die Eier.
Das ist das Spiel von Oliver Kahn. Eier!
Ja, also das sind ja Eier da, die man über die Brücke trägt, also in der Art.
Aber ich fand das trotzdem alles ruhig.
Ja, ruhig. Ich weiß so, ne? Nicht. So, ich weiß nicht.
Ja gut, der Lothar Matthäus ist ein Weltfußballer. Ist auf allen Plätzen der Welt zu Hause.
Sehr gut.
Ja, damit bist du dann schon dran, weil ich habe meinen, ja.
Dann komme ich mit dem Klassiker. Jüngst jetzt auch, oder vor letztes Jahr oder vor 2 Jahren, hat es eine richtige Big Box gegeben in Königsblau. Dann wurde gesagt, ich will es nur einmal geben und dann nie wieder. Also das Blau gab es auch nur dann. Ein Jahr später gab es aber die Big Box so zu kaufen. Hat einen Haufen Erweiterungen, ist auf Platz 36 immer noch stabil. Orléans.
Ja, ich zeig schon drauf.
Orléans immer noch ein super, super cooles Spiel mit einer angenehmen Spieltiefe und ja, kommt leider nicht mehr so häufig auf den Tisch tatsächlich, aber wenn es auf den Tisch kommt, ist immer wieder ein Highlight. Und für mich einfach, also alles das, was Backbuilding ist, das Beste von den Backbuilding-Spielen nach wie vor. Also es gibt natürlich auch die Quacksalber von Quedlinburg etc., die natürlich zugänglicher sind. Aber wenn du halt ein Kennerspielspieler bist, der sagt, okay, ich brauche ein bisschen Anspruch oder mehr Anspruch, sagen wir so, dann ist Orléans eigentlich das Thema. Und es ist schön beige.
Es ist schön beige.
Falls ich damit irgendjemand noch erreichen kann.
Ich habe es ja auch erst so lange noch nicht gekannt und mir danach auch sofort die Big Box geholt, weil doch ein echt rundes und schönes Spiel. was auch zu selten, aber das ist ja oft bei uns so. Also ja, man spielt einfach zu viele Spiele, aber im Grunde genommen ist das trotzdem ein Spiel, was ich sehr gerne spiele und sofort auch mitspielen würde, wenn es irgendjemand spielt und auch gerne, wenn es jemand spielen möchte, auf den Tisch packe. Also so gesehen, ja.
Christian, Markus?
Ich find's gut. Ich bin halt gar kein Freund von diesem Backbuilding-Mechanismus. Also da ist wirklich Wonderlands War der einzige, der mich so ein bisschen mitnimmt, weil ich das Spiel ganz cool finde. Quacksalber finde ich mit der Family cool, aber etwas in den Sack reinwerfen, um es dann zufällig rauszuziehen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, was ich da reinschmeiße, weiß ich nicht. Hat mich nicht so gepackt.
Kann ich verstehen. Das ist ja das, was mich bei Quacksalber ja so ein bisschen abnervt, dass das halt schon relativ viel ist, was du drin hast. Hier hast du halt thematisch noch die Pest. Und mit den ganzen Modulen kommt da schon einiges zusammen, was ganz cool ist. Ja.
Ich finde auch das Grundspiel schon ziemlich cool. Also ist ja von 2014. Ich glaube, ich habe das ungefähr auch in dem Zeitraum dann kennengelernt. Und wir haben das damals echt gerne gespielt. Und es war ja auch mit dem Backbuilding jetzt schon noch relativ frisch, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das erste war, sicherlich nicht. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Aber für uns war es auf jeden Fall sehr frisch. Und ja, schönes Spiel, bei mir oft unterschätzt. Ich habe das halt sehr intensiv in der Zeit gespielt, danach weniger. Und wenn ich dann neue Leute kennengelernt habe und damals immer so gefragt habe, oh, wollen wir mal Orléans spielen? Vielleicht liegt's am Beige. Du feierst das jetzt ja, Phil, aber es hatte nie so den ganz großen Aufforderungscharakter, wobei ich das spielerisch wirklich schön finde. Mhm. Also ich sehe gerade, ich habe es ihm sogar eine 9 gegeben. Also das muss ich sofort ändern.
Auf eine 1.
Nein, also echt ein cooles Spiel. Ich mag es auch sehr. Ich habe es nicht, aber ich habe es auf jeden Fall mit rausgenommen. Das ist eines der Spiele, die ich auf meiner Bauchliste hatte.
Sehr gut. Auf welchem Platz?
In der, oh, das 100? Weiß ich jetzt nicht mehr.
Orléans?
Nee, ich meine bei Phil.
36.
36, okay.
Also immer noch.
Ja, Underwater City sowieso noch 51.
Vergessen. Das finde ich aber schon ein bisschen wiederum fies, ne? Also, weil Orléans und Underwater Cities ist, ne, wenn du da dir jetzt das Ranking in der Top 100 anschaust.
Würde ich tauschen.
Ja, würde ich auch tauschen.
Ist schon, ja. Wir hatten ja das Thema schon, dass diese 100 nicht. Ja, anyways. Da kommen wir doch zu Platz 7. Christian, du startest wieder.
Da habe ich Twilight Imperium. Muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ne? Das ist ja legendär, das Spiel. Auf welchem Platz ist das? Ich habe es gerade nicht im Kopf.
Schönes Kaffeespiel, weißt du?
Ja, das ist schon bestimmt super hoch gerankt.
Fluffig.
Ja, also auf Platz 7, bei mir auch auf Platz 7. Ja, Fratzengeballer, es ist einfach episch, ne? Also so episch, dass man denkt, der Tisch bricht gleich. Also das ist ja, wenn da 6 Leute zusammenkommen, dann hat man einen Tag richtig Spaß.
Jetzt würde ich aber da gern sofort reingrätschen, ja.
Also warte, vorher bei uns, das ist eines der wenigen Spiele, die, glaube ich, bei uns schneller gehen als bei vielen anderen, weil wir sitzen da nicht 12 Stunden dran. Gerade nicht, vor allen Dingen nicht mit der 4. Edition. Und ich mag halt auch diesen politischen Aspekt, dass man da wirklich so ein bisschen verhandeln muss mit den Aktionen und auch später mit dieser Verhandlungsphase und so. Das finde ich schon ziemlich cool. Für mich der größte Knackpunkt ist, ich bin halt so ein Erkundungsmensch. Also ich liebe das einfach im Brettspielen, Dinge zu erkunden und selbst wenn ich nur ein Hexplättchen umdrehe. Und das ist für mich der ganz große Downer bei diesem Spiel. Ja, Punkt.
Punkt.
Wobei, darum nur Platz 7.
Also, wobei das 1. Das Spiel tatsächlich auch sau fies sein kann. Ne? Also ich hatte es jetzt, es kommt immer auf die Konstellation an, mit wie man es spielt. Es hat ja auch damit auch zu tun, wie lang das dann ist. Ne? Spielst mit mehr Leuten, die es vielleicht noch gar nicht gespielt haben, dann bist du schnell bei deinen 12 Stunden. Sind da alle eingegroovt, gebe ich da recht, kriegst du es auch viel schneller hin. Die einzige Geschichte ist halt, wenn ihr zum Beispiel, ich hatte eine Partie zu dritt. Würde ich nie wieder zu dritt spielen. Weil einer. Einer hat immer gedacht. Also entweder haben sich zwei gekappelt und der dritte hat einfach nur gemacht, was er wollte. Oder ist dann einfach wieder umgedreht. Ja, aber leider nie so. Da hatten wir, wie soll ich sagen, da war die Konstellation einfach so, dass da nicht gleich erfahrene Brettspieler am Tisch waren, die dann halt sich mal kurzzeitig verbündet haben, um den anderen kaputt zu machen oder ein bisschen Luft aus den Segeln zu nehmen, sondern das war dann zu chaotisch und dann funktioniert dieses Spiel für mich nicht mehr besonders gut.
Ja, das glaube ich, also das stimmt, aber das kannst du auch mit mehr Personen haben, ne? Also die Personen, die da mitspielen, die müssen das Spiel schon richtig anpacken, weil wenn du der Glückliche bist, der jetzt neben dem sitzt, der da irgendwie nur so rumdümpelt, dann nimmst du dem einfach seine Gebiete und breitest dich besser aus als die anderen, dann kriegt er noch mehr Angst und bunkert sich da so ein bisschen ein und du denkst dir, ja geil, dann kannst du dir die Hände reiben. Und ja, das ist halt blöd, wenn dann nicht alle auf Augenhöhe spielen. Und ich hatte genau auch schon furchtbare Partien, lustigerweise auch zu dritt. Ich habe sie zwar gewonnen, aber da war es so, da habe ich halt einen sehr, sehr coolen Zug lange vorbereitet und dachte, damit gewinne ich jetzt schnell. Dann war ich aber leider, weil ich eine Sache ein bisschen unterschätzt habe, bei 9 Punkten. Und dann haben die anderen beiden am Tisch gesagt, ja gut, jetzt kriegt der aber richtig auf den Kopf. Unterschreibe ich auch sofort, muss ja auch so sein. Und das war dann irgendwie so ein 3 Stunden Zermürbungskampf, wo ich mich dann irgendwie am Ende durch irgendeine Karte ins Ziel gerettet habe mit 10 Siegpunkten. War keine geile Partie. Ja, aber ich finde, das Spiel ist einfach ein richtig krasser Klassiker in diesem 4X-Bereich Science Fiction. Es ist einfach so episch.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Ich spiele es auch total gerne. Was ich mich manchmal frage, ist, also es ist ein super Spiel, ich spiele es total gerne mit, wenn die richtigen Leute kommen, aber wird es oft auch so gut gehypt, weil es eben so episch ist, weil es so lange dauert, weil man es fast schon wie den Heiligen Gral ausspielt. Oh, du hast Twilight Imperium gespielt, du bist jetzt der 6-7 Stunden Spieler und damit hast du den Heiligen Gral gewonnen. Also ja, ich finde es auch richtig cool, aber ich weiß nicht, ob dieser Hype nicht auch so ein bisschen sich selber trägt.
Natürlich trägt er sich selbst, aber es ist doch irgendwie wie bei anderen Hobbys auch. Ich meine, wenn dein Hobby Laufen ist, dann willst du irgendwann mal auf einen Marathon hinarbeiten. Ist ein Marathon unheimlich cool oder sonst was? Machen es nicht auch 10 Kilometer oder einen Halbmarathon? Es ist dieser Gipfel, ja? Es ist der personifizierte Gipfel, ja, das ist gut, in der Brettspielwelt. Und
Der 8000er,
ja, das ist halt, ein paar Leute schaffen den und sagen, ich nehme mir diese Zeit und gehe halt mit dem Sherpa da hoch. Also der Sherpa ist der die Regeln erklärt. Und und andere sagen halt, nee, mache ich nicht oder interessiert mich nicht. Aber ich finde schon, dass es ganz cool ist, dass wir in unserer Bubble so diese Gipfel haben und dann auch Leute dann ganz schnell da sind und sagen, ich möchte den erklimmen.
Ich bin da sicherlich auch total verblendet. Also ich glaube, das erste Mal Twilight Imperium habe ich gesehen, da war das die 2. Edition in irgendeinem Fantasy-Laden. Da war ich, glaube ich, 12 oder so, ich weiß es nicht genau. Und das war einfach für damalige Verhältnisse so eine krank große Schachtel und da waren so viele Minis drin. Es war damals auf Englisch und das war für mich einfach total die große Hürde. Und ich habe aber gesagt, Alter, was ist das denn? Das will ich irgendwann spielen. Und das ist natürlich auch, also da ist ja die Saat dann schon gesetzt für das, was Markus erzählt oder auch du jetzt mit dem 8000er. Und wenn du mehrere Freunde hast, die das ähnlich fühlen und dann sitzt du irgendwann am Tisch und hast das alles vorbereitet und hast geile Getränke und so weiter und zelebrierst das, das macht natürlich was mit dem Spiel und mit dir selbst auch. Ja. So, das gehört definitiv dazu, habt ihr absolut recht.
Absolut. Cooler Pick, Basti.
Ja, ich frage jetzt nicht ohne Grund nicht.
Ich wollte gerade sagen, er ist so still.
Ja, das ist kein Spiel. Also ich wurde jetzt schon mehrfach gefragt und ich hätte auch schon mehrfach die Gelegenheit gehabt zu spielen und ich habe mehrfach dankend abgelehnt. Es ist einfach ein Spiel, was mich, weiß ich nicht, ich möchte keine 8 Stunden nur in ein Spiel stecken. Ich glaube, dass es irgendwann für mich, also in meinem Kopf irgendwann zu langweilig wird. Das liegt nicht daran, weil die Gruppe kann spannend sein, was auch immer, aber für mich ist die Spannung irgendwann raus. Das ist selbst bei Computerspielen so. Wenn ich ein Spiel zu lange spiele, bin ich irgendwann komplett übersättigt und ich weiß nicht, ob ich das da auch habe, weil das macht mein Hirn einfach, glaube ich, dann nicht mit.
Aber du bist auch verheiratet.
Ich habe aber auch in lange Zeit woanders gewohnt. Nein, das ist ja mal was anderes. Das Spiel des Lebens spiele ich immer noch. Nee, irgendwann werde ich es bestimmt mal spielen. Also die Gelegenheit bietet sich sehr häufig. Ich muss sie nur irgendwann mal auch nutzen.
Aber wenn du die Gelegenheit hast und jemand erklärt es dir, ich glaube, allein diesen Pain wegzuhaben, ne, ist halt schon extrem gut.
Weil ich hätte es ja auch schon beim BGT-Wochenende spielen können. Da hätte ich mich auch anmelden können. Aber irgendwie habe ich mich da nicht durchgerungen. Weil ich denke mir, ich möchte das Wochenende irgendwie noch andere Leute sehen, außer die, die 8 Stunden mit mir da am Tisch sitzen.
Also so ein Community-Event würde ich das auch niemals spielen.
Ja.
Dafür brauchst du irgendwie deine besten Leute, machst dir einen schönen Abend. Am besten hat man sich schon ein bisschen drauf vorbereitet und dann kommen alle mit Vorfreude irgendwie am Vormittag schon in die Bude und dann geht's rund. So, das ist halt der Rahmen, den man, glaube ich, braucht für dieses Spiel. Das ist
besser, ja. Ja, Markus, ich denke auch, dass wir aus diesem einen Tag wird gerade eine Woche.
Es reicht am Wochenende vielleicht erstmal, aber so uns irgendwo einmieten und fertig.
Ja, wahrscheinlich. Markus, was ist dein Pick?
Pick 7 ist bei mir Terraforming Mars. Habe ich alles. Finde ich nach wie vor ein mega geiles Spiel. Ich stehe kritisch dem Verlag gegenüber. Aber da kann das Spiel nichts für. Ich liebe das Spiel. Das ist einfach immer wieder eine gute Zeit. Meine Family spielt es total gerne. Ich finde, alle Erweiterungen haben irgendwo ihren Reiz, sind ziemlich cool. Was mich gerade nicht so hookt, ist die neue Kampagne zum Legacy-Spiel. Also da bin ich ein bisschen mega enttäuscht bis jetzt. Aber Terraforming Mars ist für mich ein absolutes Top-10-Spiel.
Ich glaube, das werden hier alle sehen, außer ich.
Ja, ich weiß nicht. Christian?
Ja, also ich feiere das jetzt nicht ganz so hart wie Markus, aber ich finde es auch ein richtig geiles Spiel. Ich habe es auch leider schon echt ganz, ganz lange nicht mehr gespielt. Aber als es rauskam, ich sehe gerade 2016, das ist eines meiner Top-Geschichten von dem Spiel. Eine der wenigen Male, dass ich gerannt bin, als ich durch die Eingangstür gelaufen bin. 2016, da startete ja der Blog aber zu Spiel. Da hatte ich, glaube ich, nee, weiß ich nicht genau, da war ich auf jeden Fall noch nicht mit der Presse sozusagen, mit dem Presseausweis unterwegs. Und da bin ich da reingeraten und die Schlange war irre lang. Und also das war für mich die längste Schlange bisher dann auf das Spiel, die ich da gesehen hatte. Und ich kam dann dem Verkaufsstand immer näher und näher und näher und ich sah, die leeren Kisten flogen dann nur so durch die Gegend. Ich dachte, scheiße, Alter, das rein hat nichts genützt. Und es ist eher eine große Scham bei mir gewesen, dass ich da längst gelaufen bin. Und dann kam ich endlich an der Kasse an und ich war dann die zweitletzte Person, die auf der kompletten Spiel Terraforming Mars bekommen hat. Das ist so meine Story damit. Und ich habe das sehr gefeiert und auf das Spiel habe ich es dann rumgetragen. Und ich wurde nie wieder so häufig angesprochen, ob ich das nicht verkaufen würde. Auch für echt guten Preis, also doppelt, dreifach teilweise, weil das damals so der kranke Hype war und ich hatte so eine durchsichtige Tüte und alle haben halt gesehen, boah, der hat Terraforming Mars.
Da wünschte man sich so eine Orion-Tüte, ne?
Ja, das war witzig. Also das ist so ein bisschen meine Erinnerung an das Spiel. Und dann das Auspacken, dann hat man diese Würfel gesehen, die überall so an den Ecken angeranzt waren aus der Produktion. Ja. Dann hat man die dünnen Tableaus gesehen, dann hat man die ganzen Bilder gesehen, die alle unterschiedlich waren, so hier Stockart-mäßig. Und ich dachte, was ist das? Aber es ist trotzdem mega geil. Also die Partien waren einfach wirklich cool. Schönes Spiel.
Ich sag später was dazu.
Das Spiel redet nicht mit mir. Es geht nicht an mich. Also ich kann jeden verstehen, der es toll findet. Es ist auch ein schönes Spiel. Die Idee ist cool, auch dass du den Mars dann quasi immer weiter bevölkerst. Aber es spricht einfach nicht zu mir. Ich spiele dieses Spiel und ich merke so richtig, ich kann es nicht. Und es gibt so Spiele, die sprechen mit mir. Da weiß ich ganz genau, so ganz Gefühl. Ne? Das spielst du einfach aus dem Gefühl raus und weißt, dass das passt. Aber Terraforming Mars, so ein Spiel, was mich da leider nicht hookt. Was auch eigentlich schade ist, weil es ja doch ein sehr großes verdientes Renommee hat.
Auch Basti. Da rede ich später drüber.
Ja.
Mein 7 ist ein Spiel, was auch schon genannt wurde, und zwar ein sehr putziges, und das ist Everdell. Everdell ist bei mir auch auf der Liste, weil einfach, das ist so ein bisschen mein cozy Spiel unter den bisschen schwierigeren Spielen, aber es ist einfach schön gestaltet, es hat eine schöne Aufmachung und ja, es fühlt sich immer gut an zu spielen. Also ich hatte noch nie irgendwie schlechte Gefühle dabei, selbst wenn ich verloren habe, es war irgendwie nie doof, es war immer schön, also keine Ahnung. Ich habe auch Stories von anderen gehört, da wo dann eine gesagt hatte, sie konnte dann kochen gehen, während die Partnerin noch gespielt hatte, also aus dem Grund, das ist dann dieser Effekt, wo du meintest, ne, ja, dass man schon fertig ist, während andere noch spielen. Aber selbst das stört mich überhaupt nicht. Also ich mag das Spiel sehr gerne. Es ist einfach schön gestaltet. Ja, deswegen alles dazu gesagt. Ich würde es auch immer wieder spielen. Es würde auch nie ausziehen. Ja. Obwohl ich diese ganzen Erweiterungen, also Erweiterungen schon, aber hier diese ganzen Neuauflagen da mit diesen braucht man nicht wirklich, finde ich, teilweise. Ja, ich mag das Neue ganz gut gerne, was jetzt rauskam mit den Bergen. Ja. Aber das dazwischen mit dieser Insel oder mit der Fahrschor, genau, das war jetzt nicht so meins. Das finde ich, boah, keine Ahnung. Ja, das ist so meins. Markus, was sagst du dazu?
Ich wollte später noch was zu Everdell sagen.
Okay, sag später noch was.
Christian, du auch?
Christian hat ja schon
was. Ja, ich habe ja schon ganz viel zu Everdell gesagt. Mit dem putzigen Mäuschen.
Ja, genau.
Das sehr schön
gequotet.
Sehr schön. Und dann kommt mein Pick Nummer 7. Und zwar ist aktuell auf der Nummer 1 auf der Top 100 Brass Birmingham. Ein richtig geiles Spiel. Hab jetzt auch wieder einen Haufen Geld ausgegeben in der Gamefound-Kampagne. Weil es ist ja noch mehr Deluxified haben, als es in der letzten Version war. Also ja, ein Spiel, was mit mir tatsächlich immer so spricht, was aber immer sehr gerne so mit mir spricht, dass es halt sagt, ah nee, das kann ich ja gerade da gar nicht hinlegen, weil da fehlt mir das. Ah, da, also da sind ganz viele Themen so, die dich da bei Laune halten, die das Ganze wirklich auch extrem crunchy machen und auch diese Geschichte, dass du halt auch dann Kohle woanders eben kaufen kannst, ne? Also nicht nur am Markt, sondern eben auch bei Nachbarn oder wie auch immer. Das ist ein schöner Aspekt und das Allerschönste ist tatsächlich, und was für mich auch so ein bisschen die Kapitalwirtschaft relativ stark zeichnet oder gut erklärt, ist, du bist ja relativ oft dabei, Schulden zu machen. Und du gibst das Geld wieder aus und wirst nur noch größer. Also dieses System gefühlt, dass ich auf Pump alles aufbaue und nachher riesengroß bin, too big to fail, ist etwas, was dieses Spiel meines Erachtens relativ gut rüberbringt. Und das Spiel macht einfach saumäßig Bock. Genau.
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 Case closed.
Also ich kann dazu nur sagen, wir haben das Spiel damals zur Hälfte gespielt und dann wieder eingepackt. Also es kam bei uns halt nicht so an. Lag aber hauptsächlich daran, damals, als ich mir das, ich habe es mir in der ersten Auflage geholt, ne, wo es gerade rauskam, in der Schmiede, meine ich, war das. Und da haben wir es gezockt und meine Frau fand das schrecklich. Und dann haben wir irgendwann mittendrin aufgehört und seitdem haben wir es nie wieder ausgepackt. Deswegen, ich müsste es nochmal, das wäre auch ein Spiel, was ich nochmal spielen müsste.
Auch ein Spiel, was eigentlich von den Regeln gar nicht so schwierig ist. Man muss bloß halt, ist wieder schwer zu meistern, ja. Du musst da schon einiges denken, man kann sich auch zubauen.
Ja, sie mochte den düsteren Look nicht und dieses Ganze drumherum, das war halt, ja.
Also dazu, die Anleitung, die reine Anleitung von den Regeln umfasst 7 Seiten. Mhm. Mehr ist das nicht. Ja. Das ist an Eleganz, dieses Spiel ist an Eleganz kaum zu überbieten, wo sich andere irgendwelche komplizierten Mechaniken ausdenken. funktioniert Brass einfach nur mit den Karten und 3, 4, 5 Aktionen. Und ich habe so viele unterschiedliche Wege, die ich machen kann. Also ich hatte neulich eine Partie gehabt, wo immer Kohle zu wenig war. Und ich habe immer nur Kohle nachgebaut, weil kein anderer Kohle nachgebaut hat. Und immer wurde direkt meine Kohle wieder auf dem Markt nachgefüllt. Und es war ein Selbstläufer. Und es war so gut. Und diese Spannung, diese kurze, fluffige Spielzeit, und wirklich, da bin ich bei fluffige Spielzeit. Ja. Wahnsinn. Also ist wirklich edel. Christian.
Ich liebe Markus' Begeisterung für das Spiel. Ich finde das auch nicht schlecht. Ich habe es ja selber auch in der Deluxe-Ausgabe hier im Schrank.
Blasphemie.
Ich gebe Phil absolut recht. Ich finde das großartig, wie diese Schuldenmechanik läuft. Also das ist wirklich für mich der Hauptpunkt, warum ich das Spiel mag. Letztendlich, ich bin absolut verwundert trotzdem, dass es auf Platz 1 ist und an jetzt, sag ich mal, das beste Brettspiel von allen sein soll. Das verwirrt mich nach wie vor. Ich verstehe es nicht. Und ich hatte heute eine Vorbereitung, ein bisschen mit einem anderen Freund darüber gesprochen, was wir hier so machen, und haben da so ein bisschen darüber gefachsimpelt. Und dann kam auch eben Brass, und ich würde es bei mir maximal in eine Top 50 packen können. Also es wäre bei mir nicht mehr irgendwie in den Top 20 oder so. Es ist auf gar keinen Fall ist das Spiel schlecht. Vielleicht liegt es bei mir einfach nur am Thema oder so. Ich weiß es nicht. Schönes Material. Ich glaube, es ist auch so eins der ersten gewesen mit diesen schweren Pokerchips. Und danach ging dann der Hype, glaube ich, so ein bisschen auch los bei anderen Spielen. Und Leute wollten auf einmal ihre überall Pokerchips rein implementieren. Dann gab es Sammelbestellungen bei irgendwelchen Leuten. Wir kaufen jetzt alle Pokerchips und ersetzen damit alle möglichen Ressourcen. Also das Spiel hätte schon echt einiges ausgelöst. Ja, es ist ein cooles Spiel.
Ja, ich sag ja auch nicht, wie gesagt, ne, das ist bestimmt gut, es war, glaube ich, nur zur falschen Zeit, weil das erst so am Anfang wieder von der Spielphase und so bei uns war. Ich glaube, heute würden wir das anders sehen. Wir müssten es einfach nur nochmal auspacken.
Macht's mal. Also ich meine, wenn es dann nicht gefällt, kannst du es ja dann immer noch weitergeben. Aber es ist meines, also ich gebe dir recht, Christian, ob es das beste Spiel sein muss auf Platz 1, I don't know. Aber für mich auf jeden Fall in der Top 10. In der Top 5.
Krass, ja. Ich kenne auch viele, die das total abfeiern, ne? Also, und ich würde dann auch nicht sagen, was ist das denn für ein Quatsch? So, also ich verstehe das schon, warum Leute das mögen. Aber da sind wir dann vielleicht bei deiner Metapher mit dem Sprechen des Spiels.
Ja.
Es ist mechanisch ein richtig tolles Spiel. Aber da fehlt bei mir so ein bisschen irgendwie so die Liebe, oder ich weiß auch nicht. Irgendwas ist da.
Alles geht mit Bier. Ohne Bier geht nichts. Wie, thematischer geht's doch nicht.
Ja, dann Bierpioniere.
Hätte man auch machen können, ja. Sehr schön. Dann sind wir bei Platz Nummer 6. Christian.
Ja, da sind wir bei Wasserkraft bei mir.
Sehr
gut. Ja, und da sind wir dann wieder bei dem Burgerladen eigentlich. Das ist so das, wo ich meine, das ist vielleicht so eine Parallele, weil das Spiel ja auch relativ hart ist und ich Partien erlebt habe, wo Leute am Tisch saßen und andere eigentlich irgendwie dafür gesorgt haben, aus ihrer Natürlichkeit heraus, dass die anderen nicht einmal Strom produzieren. Und dann sitzt man da eben auch auf dem Trockenen. Also das ist ja auch ein Heavy Euro, was nicht wirklich einen Fallschirm hat. Aber da kann ich es irgendwie besser ab. Und auch mit der Erweiterung hat man dann ja auch Möglichkeiten, das ein bisschen zu umschiffen und am Ende vielleicht doch ein bisschen mehr auch zu schaffen. Trotzdem ist es ein Hauen. Auf jeden Fall. Es ist ein Hauen und Stechen. Und ich finde das so, wenn ich das Spiel spiele, habe ich das Gefühl, man ist wieder so 4 Jahre auf dem Wasserspielplatz und hat Bock, irgendwie Staudämme zu bauen und mit Wasser was zu machen. Und dann kommt irgendwie irgendein größerer an, fängt vorne an zu buddeln, macht dir irgendwas und du sitzt auf dem Trockenen. Und das ist ja so ein bisschen das Spielprinzip. Und ja, und auch das Spiel finde ich da sind wir auch bei Eleganz, weil man hat zwar schon einige Aktionen, aber ich finde, es ist eigentlich relativ schnell erklärt, es ist nicht hochkompliziert und trotzdem ist die Interaktion einfach brutal. Und was ich auch noch sehr schätze, ist das Ressourcenrad. Das haben ja auch nicht so viele Spiele, weil es so ein bisschen auch diese Zeit, die es braucht, um etwas zu bauen, sehr gut simuliert. Und dann sind die Ressourcen, erstmal weg, die Bagger und so weiter, weil man eben ein Projekt gestartet hat. Also das Ressourcen hat, das fand ich auch sehr, sehr cool damals und das finde ich nach wie vor auch cool. Ich habe es auch letztens gerade erst gespielt beim offenen Brettspieltreff, hat mich total gefreut, dass wir es mal wieder gespielt haben. Es hat mich nochmal bestätigt, es ist nach wie vor ein super geiles Spiel.
Kann ich so unterschreiben, ja.
Ja, gehe ich auch total mit. Ich finde, es gibt nichts Befriedigeres in einem Brettspiel, wenn du so auf Konfrontation ausgelegt bist, wenn du einem den Wassertropfen wegklaust und der steht da und oh Gott, jetzt fließt der Strom nicht. Also ja. geil. Also ich habe Wasserkraft einmal mit meiner Frau gespielt, die kann so konfrontative und du nimmst mir Sachen weg, spiele nicht so gut. Und Wasserkraft ging da richtig in die Hose und das war einfach nur geil zu sehen, wie ihr Gesicht entglitten ist. Herrlich.
Bei uns gab es in der Erstpartie, was mache ich ja oft mit meiner Frau, wenn die Spiele ganz neu da sind zum Reinkommen und zum Kennenlernen, dass ich das dann einfach mit ihr spiele, weil sie eigentlich alles gerne spielt. Und das war auch ein Desaster, könnte man sagen. Also da sind da sogar Tränen geflossen, das war auch echt übel. Aber sie hat es dann weitergespielt und mittlerweile mag sie das auch. Und dann, also wir spielen das auch mittlerweile gleichwertig. Also da hat es dann funktioniert.
Ist bei mir und meiner Frau auch so. Also sie hat es am Anfang gehasst. Sie hat es gespielt und gesagt so, nee, nein, igitt, Scheißding. Weil es halt einfach saumäßig fies sein kann. Aber wir haben es dann halt immer und immer wieder gespielt, bis sie dann gemerkt hat, welche Sachen man so machen kann und welche Kombinationen da auch gut sind. Also ich lasse mittlerweile auch einfach ausruhen. Hier hast du alle Spielerfarben, also beziehungsweise Tableaus und hier hast du alle zur Verfügung stehenden, wie heißt es, Berater. Such dir eine Kombi aus. Ich versuche dagegen zu halten. Und das macht einfach saumäßig Bock. Und ja, ich meine, aber du hast vorhin, Christian, was ganz Wichtiges gesagt. Da saß einer und hat dumm aus der Wäsche geschaut. Das lag daran, dass er nicht gestanden hat. Weil dieses Spiel ist, irgendwann stehen alle um diesen Tisch herum und schauen, ah, wie kriege ich jetzt hier dieses Wasser? Und dann, ah, nein, ah, das nimmt er mir weg. Ich muss jetzt das andere machen. Das ist ein so geiles Erlebnis. Mega.
Ja, und das ist im Prinzip Worker Placement, aber du sitzt da wirklich bibbern und bist 10-mal am Überlegen, scheiße, wenn ich jetzt meine Worker dahin packe, dann kriege ich zwar das Wasser, aber dann macht der andere die Aktion. Und also das ist ja, es ist ja wirklich, jede Aktion beeinflusst die anderen und das manchmal auf echt hochdramatische Art und Weise.
Ja, absolut. Also guter Pick.
Frag nicht.
Okay.
Bei mir ist es ausgezogen. Aber ich habe es nie gespielt. Also aus dem Grund, ich habe es nur einfach nie auf den Tisch bekommen und dann habe ich es halt verschenkt. An Leute, die das spielen.
Wenn, dann hast du Freude verschenkt, ist auch gut.
Genau.
Freude und Hass.
Markus. Genau. Waren ein Pärchen. Jetzt nicht mehr.
Ja, genau.
Da würde ich denn anderes Spiel. Das Gleichgewicht des Schreckens. Aber ist ein anderes Thema. Markus.
Ich habe auf Platz 6, glaube ich, den aktuellen zweiten Platz gepackt, nämlich Arche Nova. Ist, ja, auch ein Spiel, was sehr, sehr häufig bei uns in der Familie und in der Brettspielrunde auf den Tisch kommt, weil ich mag den Mechanismus mit den Karten und die Schnelligkeit in dem Spiel. Also wenn du das spielst mit Spielern, die das können und wissen, was sie machen wollen, geht das wirklich zack, 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 zack. Und ja, ich mag es einfach gern, weil es auch viele Strategien gibt, wie du gewinnen kannst. Die neue Erweiterung, also Wasserwelten, fand ich auch gelungen. Die hat sich ganz gut reingeschmiegt. Mittlerweile ist so ein kleines Problem, dass sehr viele Karten da sind und der Durchsatz ein bisschen gering ist, ne? Also ja, bei Kartenspielen, wo viele Karten drin sind, bist du halt immer auch ein bisschen vom Durchsatz irgendwie abhängig. Das hat Arche Nova ganz cool gelöst und diese Siegpunktleiste, die aufeinander zurennt und auslöst, wenn sie kreuzt, finde ich nach wie vor gut. Zum Thema Zoos kann man ja durchaus eine kritische Meinung haben. Aber ich finde auch das verpackt das Brettspiel ja ganz cool, irgendwie noch, dass es sagt, okay, ich möchte auch Arten auswildern oder etwas dazu beitragen, dass da gewisser Fortschritt im Tierwohl ist. Ich mag das Spiel einfach. Für mich ein Riesenvorteil von dem Spiel. Du nimmst es aus dem Regal raus und hast es innerhalb von 5 Minuten aufgebaut. Ja, da gibt es nicht viel zu machen. Karten mischen, Token verteilen, jeder nimmt sich sein Tableau und ja, ab geht die Luzi.
Nur hat das Spiel uns alle angelogen.
Weil?
In Sachen Dauer. Was steht drauf? 30 Minuten pro Person.
Ja, gut.
Ja.
Das stimmt nicht. Ja, ich sage immer, das ist das perfekte Zwei-Personen-Spiel.
Wobei, wenn du wirklich Leute
wenn's
hast.
Wenn es alle können, dann geht es auch schnell, aber durch, ja. Ganz am Anfang habe ich das so oft mit Leuten gespielt, die das noch nie gespielt hatten. Und oh, das waren die längsten Partien, die ich je gespielt habe. Da hätte ich auch ein Twilight Imperium spielen können. Als was mit Vollbesetzung und 3 davon es nicht konnten. Das war schwierig. Ich habe dann nebenbei noch ein Class-Turnier damals gemacht. Aber trotzdem, sehr schönes Spiel. Ich liebe das auch.
Ich glaube, wir reden auch später nochmal drüber. Nicht wahr, Basti?
Was?
I don't know. Wir reden da auf jeden Fall nochmal drüber.
Ja, und bei Wasserkraft, da werden wir auch nochmal drüber reden.
Ich weiß nicht. Ja.
Hat sich sehr gut zurückgehalten.
Ja. Nee, guter Pick. Dass es so tief ist, wundert mich. Da bin ich schon sehr gespannt, was uns da noch erwartet bei dir, Markus. No pressure.
Also Arche Nova ist auch 46 Partien bei mir. Also es kommt wirklich auch häufig auf den Tisch. Ne? Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal für ein gutes Spiel.
Das ist richtig, ja. Das ist eine gute Frage hier.
Ja.
Was ist denn bei dir, Basti?
Bei mir ist auf Platz 6 Size gelandet. Weil ich mochte einfach den Look. Das ist aber auch eine Storyline, das hat halt was damit zu tun. Damals bin ich ja 2017 oder so das erste Mal auf die Spiel gegangen und bin immer um dieses Spiel dann so rumgeschlichen, weil es einfach cool aussah. Es war halt auch so, du bist in dieser, oh, cooles, großes Paket, sind Mechs drinne, ne, was ist das alles? Wollte ich unbedingt kennenlernen. So, das war halt dann, und das habe ich dann wirklich nicht da geholt und dann bin ich auch die Jahre danach immer drum rumgeschlichen und irgendwann habe ich es eingepackt und wieder dann gekauft. Und bis heute nicht bereut. Also dieses Spiel finde ich einfach sehr schön und ja, was heißt, also die Optik gefällt mir. Ich mag diese Story dahinter, weil es ja fiktiv und so. Und ich mochte auch, dass du da, das ist zwar ein Area-Control-Spiel, aber es war nie so richtig konfrontativ. Also sprich, dass du die ganze Zeit angreifen kannst, das hat dir nicht so viel gebracht und so. Also ich mag eigentlich diese Mischung aus. Also du kannst da auch einfach komplett pazifistisch durchgehen. Du musst nicht die kriegerische Keule rausholen und so. Das mochte ich eigentlich ganz gerne. Dann mochte ich diese unterschiedlichen ja, Völker, die es dann da gab. Jeder konnte halt was anderes Spezielles. Das war auch erstmal richtig toll. Und dann diese unterschiedlichen Boards, wo du dann halt ausbauen konntest und die Fähigkeiten verbessern konntest und so weiter. Ja, nee, es hat mich immer schon gehuckt. Und als ich das erste Mal gezockt habe, da habe ich, glaube ich, die Fraktion gehabt, wo es darum ging, die auch immer viel Geld hatte. Und Geld ist ja Siegpunkte und dadurch konnte ich mich dann das erste Mal habe ich gleich gewonnen, aber einfach nur unwissend, weil ich dann einfach viel Kohle hatte. Und das fand ich dann auch sehr cool gemacht. Ja, wie gesagt, ich liebe das Spiel, ich mag diesen Look auch sehr gerne und da habe ich mir auch die Big Box, obwohl sie leer ist eigentlich und nichts drin, habe ich mir die für 50.
Ist doch immer so, oder nicht?
Ja, aber die Big Box für 50 Euro, da war ja gar nichts drin.
Da waren 3 andere kleine Boxen drin.
Ja,
toll. Aus dünnerem.
Noch dünnerem Pappe, genau.
Die waren echt mies dünn.
Das war echt schlimm. Aber trotzdem, musste ich haben, cooles Ding. Nee, liebe ich.
Wäre bei mir nicht mehr in der Top 20. Es ist ein tolles Spiel, wäre aber nicht mehr in der Top 20. Irgendwie Ich habe es letztens auf BGA gespielt. Es ist aber jetzt, glaube ich, ein Spiel, was auf BGA nicht so gut funktioniert. Ich habe mir unheimlich schwer getan und hatte nicht allzu viel Spaß daran. Das hat mir ein bisschen irgendwie...
Auf BGA fehlt auch irgendwie der Look dafür. Ja. Also ich glaube, das ist so ein Optikspiel, wenn du das nicht wirklich auf dem Tisch hast. Also, würde ich jetzt sagen. Oder du holst es dir halt, es gibt es ja auch auf Steam, ne, meine ich.
Kannst ja, auf Steam gibt es das auch, ja.
Mit besserer Grafik als BGA. Ja.
Also ich mag es auch. Was ich da besonders finde, ist die Geschwindigkeit. Also das ist ein Titel gewesen, den wir damals, wenn wir Brettspielwochenenden gemacht haben, wir hatten so 5, 6 Leute und wollten zusammen nochmal was spielen. Da konntest du halt mit 6 Leuten, selbst wenn da einige dabei waren, die das noch nicht gespielt haben, das in 2 Stunden spielen. Und ich glaube, ich habe wenige Spiele, wo ich so wenig Zeit brauche für meine Züge. Ich schätze mal, also wir haben das sogar mal aus Spaß, glaube ich, gestoppt. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Aber jetzt, ich sag mal 20 Sekunden. Also das ist wirklich so eine Zugdauer, die ist aus meiner Sicht bei dem Spiel realistisch, wenn man es kann. Und dann geht es wirklich klack, 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 klack. Das ist cool. Auf der anderen Seite funktioniert das aus meiner Sicht nur, weil gerade der Einstieg des Spiels, also das erste Drittel, schon recht vorgegeben ist aus Startposition, Volk, Tableau und so weiter. Und wenn ich das spiele, dann sehe ich, in der ersten Runde will ich das machen, in der zweiten Runde das, weil mir auch keiner entgegenkommt am Anfang und so weiter. Das heißt, du ballerst das halt relativ fast solitär am Anfang durch. Und im letzten Drittel, dann geht ein bisschen mehr die Interaktion los. Und das ist für mich so ein bisschen... der kleine Nachteil an dem Spiel, also diese, sag ich mal, vorgegebene Startkonstellation. Trotzdem, schönes Spiel. War ich damals sehr, sehr heiß drauf auf das Spiel. War mein Budget leider leer. War das letzte Spiel, haben wir am Sonntag Nachmittag gespielt. Und dann dachte ich, scheiße, ey, das willst du doch haben. Und dann hat das zum Glück einer meiner besten Freunde, der war dann irgendwie auch angefixt und da war auf einmal weg und alle, wo ist er? Und dann kam er wieder und hatte da dann
dicke Freude geschaut. Strahlend.
Das war sehr geil. Auch ein schöner Moment. Ja, tolles Spiel. Ich weiß aber auch nicht, wo ich es jetzt so ranken würde. Ich würde es aber immer mitspielen.
Ja. Ja, genau. Also ich habe jetzt 2-mal die Kampagne durchgespielt. Finde ich auch mega, also mit ein bisschen Geschichte drin, weil so kleine Stellschrauben da gemacht werden und es sieht einfach nach wie vor, ist ja glaube ich auch schon ein paar Jahre alt, ne? 10?
Ja, 10.
Also 10, sieht halt immer noch unfassbar gut auf dem Tisch aus, ne?
Ja, mega, das Art-Design ist ein Traum.
Ja. Ist aber bei mir auch nicht in den Top 10 gelandet.
Also ist in der Top 100 auf Platz 26. Mhm.
Auch ungewöhnlich hoch noch dafür, dass es wahrscheinlich heute nicht mehr so oft gespielt wird, meines Erachtens. Aber gut. Dann wäre ich mit meinem Platz 6 dran und da hätte ich ganz einfach und ganz plump Flügelschlag draufgesetzt. Oh. Da Flügelschlag.
Das heißt nicht mal in den Top 50, aber Flügelschlag in den Top 10. Also ganz ernsthaft.
Können wir das jetzt hier beenden an dieser Stelle?
Ja, genau.
Ich meine, es ist ein Kennerspiel, es ist ein zugängliches Kennerspiel. Die Regeln sind auch nicht unbedingt, also viele. Es steht das meiste ja irgendwo auf den Karten drauf. Und ich hätte nicht gedacht, dass so ein Thema mit, ja.
Darf ich da reingrätschen, dir kurz helfen, was das Thema ist? Das Thema ist ähnlich wie bei Prag. Es hat wieder mit Eiern zu tun. Und ich bin
Eier, wir brauchen Eier.
Und ich bin Vogelkundler und lege Eier in fremde Vogelnester, wo ich mich an den Kopf packe. Ich bin damit niemals klargekommen. Ich finde es so dumm. Ich finde das Thema so dumm.
Es kommt der Ragebait hier.
Ja, nee, wirklich. Und ich habe mich auch lange dagegen geweigert und dann hat die schöne Leserschaft von Brett und Pat hat das in dem Jahr dann auf Platz 1 gewählt und ich dachte so, Alter, was macht ihr denn mit mir? Weil ich auch immer schreibe oder wir jetzt ja auch zusammen, ich weiß gar nicht, Markus, waren wir da schon als du unterwegs? Ich glaube nicht. Schreibe ich immer rein, ne? Leute, eure Top 5, wenn ich da ein Spiel nicht habe oder noch nicht gespielt habe oder so, ich gucke mir das an und dann wird es wahrscheinlich auch meine Rezension geben. Und dann wurde dieses Spiel da gewählt und dann habe ich es mir sogar wirklich gekauft. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, ich habe es mehrmals gespielt. ein bisschen gerettet hat es die App und ich verstehe auch die Stärken des Spiels, was du erzählt hast, aber mich persönlich, ich finde das, oh nee, ich weiß nicht, ich kriege Gänsehaut.
Das Thema hatte mich damals auch komplett eigentlich abgeturnt, tatsächlich. Und das Grundspiel hatte mich auch abgeturnt, weil das Grundspiel mit den Karten wirklich ganz viel Randomness reingebracht hatte. Oder das war einfach nur random. Lustigerweise wurde es weniger, gefühlt weniger random, als noch mehr Karten dazu reingegeben worden sind. Irgendwie haben sie das ganz gut hinbekommen. Und ich finde es mit den ganzen Erweiterungen, und ich habe mittlerweile alle bis auf diese Art-Geschichte, ne, wo jeder quasi selbst was draufmalen durfte, das schießt so ein bisschen am Thema vorbei, finde ich. Das habe ich nicht, aber alle anderen habe ich. Und es macht es dann trotzdem interessant. Und ich fand es extrem faszinierend. Und vielleicht liegt es jetzt auch daran, ne, neben der Mechanik des Spiels, auch das Erlebnis des Spiels. Ich habe es mit ein paar Leuten gespielt. Und das waren dann eher so Elternbekanntschaften. Also sprich, ne, man hat ja Kinder und die Kinder verstehen sich. Dann ist man irgendwann mal mit den Eltern da zusammen.
Das kenne ich nicht.
Genau. Und es hat dich irgendwie zusammengebracht. Die Leute waren immer irgendwie on the hook und ich habe nicht gewusst, dass ich so viel Ornithologen bei mir im Freundeskreis habe, die mir dann erzählt haben, ach guck mal, den Vogel haben wir doch gesehen, also mit seiner Frau gesprochen, den haben wir doch in USA gesehen, als wir dort eine Fototour gemacht haben. Ne? Also tatsächlich waren das immer sehr positive Erinnerung. Der Markus dachte sich jetzt,
und die haben dann,
die Vögeln.
Und die haben dann auch erzählt, wie sie mit den Eiern gespielt haben. Ne?
Nein, also ich spiele ja Flügelschlag. Meine Frau liebt dieses Spiel wirklich sehr.
Meine auch.
Ich kann es auch echt gut mitspielen. Ja, ich verstehe das, was Christian dahinter macht. Also gerade dieses am Ende lege ich überall Eier rein, das fuckt mich so ein bisschen ab. Das mag ich nicht. Trotzdem bleibt das Spiel für mich so ein bisschen cozy. Und wenn jetzt mal brettspielfremde Leute kommen und ich sage, hey, wir wollen was spielen, dann kannst du Flügelschlag ziehen und begeistern. Ich finde Flügelschlag Asien, eben weil ich das halt auch gerne mit meiner Frau spiele, eine super gute Variante. Mhm. Ja, also weil da werden so ein paar Schwächen der Grundmechanik ein bisschen ausgebügelt und für zwei Leute geht's dann doch elbowmäßig ein bisschen fetter zur Sache. Also absolut, das mag ja. Ich schon sehr. Also Asien ist wirklich ein guter Pick. Und es ist lustig, Christian, ich habe gerade gegoogelt nebenbei, du hast noch keine Rezension zu Flügelschlag gemacht, ne? Doch, nur zu dir, nur zu dieser digitalen.
Genau. Das war mein Ausweg. Meine Rettung vor dem Nervenzusammenbruch. Nee, ja. Habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mir mal die App an. Und was ich bei der App sehr schön finde, man hört die ganzen Vogelstimmen, wenn man die Karten spielt. Mhm. Das war für mich ein toller Mehrwert, wo ich gesagt habe, okay, das irgendwie weiß ich nicht. Und dann wie das Spielbrett, die so 3D-mäßig da aufgebaut war, das fand ich ganz cool. Ja,
aber ja. Abgesehen von dieser Eier-Thematik, ich find's trotzdem auch cool mit diesen ganzen, mit den Zielkarten, du hast eine Farbe im Namen, ne? Also, ich fand das schon irgendwie ganz charmant und das haben dann die Leute auch relativ schnell abgeholt. Weil es gibt so Zielkarten bei anderen Spielen, die so irgendwie so verklausuliert sind oder du musst die in einer bestimmten Reihenfolge stehen haben etc. Dann müssen die Leute sich unheimlich reindenken und da ist es irgendwie, wenn da eine Farbe im Namen hat, dann zählt er quasi auf dieses Ziel drauf hin. Fand ich ganz cool. Wingspan Asia ist ja tatsächlich ein separates, ne? Es gibt ja zwei zwei Flügelschlagspiele in der Top 100, weil ich nur erwähnt habe. Genau, das wäre mein Pick Nummer.
Welcher Platz ist Flügelschlag?
Verzeihung, 38.
Ah, okay. Ja. Wie gesagt, meine Frau mag das auch sehr gerne. Ist halt ihr. Das war das erste Spiel, was sie an den Tisch dann sozusagen geholt hat, weil sie das optisch sehr ansprechend fand und dann hat sie das ja lieben gelernt und das darf auch bei uns nie ausziehen. Ich fand es aber auch erst interessanter ab der Asienarbeit.
Meine Frau mochte es übrigens zum Glück auch gar nicht.
Dann passt es ja.
Sehr schön. Kommen wir zur 5. Ich glaube, jetzt kommen langsam die Doppelungen.
Ja, hallo Basti aus der Zukunft hier. Die Top 5 müssen jetzt noch ein wenig warten, da wir uns entschlossen haben, das Ganze ein wenig zu kürzen, auch wenn wir das während der Aufnahme noch nicht wussten, wie wir das am besten machen. Haben wir uns gedacht, wir werden das jetzt hier einmal cutten, dann wird es vielleicht ein wenig spannender auch für euch und es wird nicht zu lang, weil es ist ja schon einiges an Zeit, weil da kommt nämlich noch einiges dazu. Dementsprechend verabschiede ich mich heute alleine und die richtige Verabschiedung bekommt ihr dann in dem zweiten Teil. Und möchte euch wieder noch einmal darauf hinweisen auf unsere WhatsApp-Gruppe, wo ihr gerne joinen könnt, schreibt mich an. Oder Phil, dann werdet ihr eingeladen und bekommt einen Link. Das würde uns sehr freuen und wir würden uns auch wie immer über eine Bewertung auf den gängigen Plattformen freuen, was uns auch sehr hilft und dementsprechend, vor allem, weil wir dann auch sehen, dass ihr uns sehr gerne hört und dass auch alles gut ist und natürlich gerne immer über Feedback, weil Feedback davon lebt, so ein Podcast und dementsprechend würden wir uns da auch riesig drüber freuen. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Hören von den ersten 10 bis 6 Plätzen und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dann seid gespannt, wie dann unsere Plätze 5 bis 1 aussehen, das aber dann beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Brettgespräche, der Brettspiel-Podcast. Danke für eure Zeit. Bis zur nächsten Folge und lasst uns gerne ein Abo da.